Hallo Welt! Das Thema der Woche: Workification. Ob in endlosen Sammel- und Crafting-Systemen in kontemporären Rollenspielen, Lebens- und Farming-Simulationen oder in Form täglich neuer Quests. Die Durchdringung von Spielen mit Arbeitslogik ist schwer zu übersehen. Wir lassen also unsere Gedanken schweifen und berichten von unseren Erfahrungen mit der sogenannten Workification. Außerdem sprechen wir über die Relevanz von PlayStation Now, die anhaltenden Diskriminierungsvorwürfe gegen Riot Games und die Nicht-Einladung von Notch zur Minecraft-Jubiläumsfeier. Das ist der Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 138, mit
Natascha Baldorf,
Tobias Klöß und
Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Mal wieder Sonntag, liebe Leute, und somit der Pixel-Diskurs-Podcast verlässlich für euch da. Geht's euch gut?
Ja, natürlich.
Tobi, dein Auto?
Mein Auto ist in den ewigen Jagdgründen.
Wir können die Geschichte ja nochmal so ein bisschen vollenden.
Fast angekommen, genau. Nach dem Cliffhanger von letzte Woche, Tobi verlässt den Podcast, um sein Auto zu retten. Ich habe so ein bisschen mein Call to Adventure and to Action bekommen als Heldenreise. Mein Auto ist nämlich tatsächlich in einem Zustand, in dem es sich nicht mehr lohnt, es zu reparieren. Rief mich dann so ein sehr trauergeschulter Mitarbeiter an und meinte: Ja, das ist ein Todesurteil für das Auto. Ja, können Sie eigentlich vergessen. Sie können doch mal vorbeikommen, dann können wir uns das anschauen. Und dann war es aber quasi jetzt schon klar, dass ich demnächst zu Cardio Boy werde und demnächst sehr viel Fahrrad fahren werde in der Innenstadt. Finde ich aber gut. Ist ja auch nicht nachhaltig, mit so einem Auto rumzufahren, und Eigentum, das sind ja eher so bürgerliche Kategorien, dementsprechend demnächst auf in das sozialistische Carsharing. Das funktioniert doch so, dass Leute ihr Auto teilen mit anderen.
Ja, aber Carsharing ist ja sozusagen auch dann wieder Teil, oder zumindest die Firmen, die das machen, dann Teil des Einzugskreises des Kapitalismus.
Ja, finde ich aber trotzdem interessant, dass das ja eigentlich so eine, ich hatte das jahrelang so als Idee immer mal wieder so, dass es doch toll wäre, wenn einfach alle Leute ihre Autos aufschließen würden oder ihre Fahrräder, und dann kannst du quasi irgendwie dir irgendwo ein Auto schnappen und fährst damit weiter und lässt es da stehen. Und wenn es wer anderes braucht, kann es dann nutzen. Ja, genau. Und das Ganze kann man natürlich wunderbar privatwirtschaftlich ausbeuten mit irgendwie so Fahrradangeboten und mit Autos. Aber trotzdem wird das wahrscheinlich demnächst der Way to go sein. Und ich habe letztens auch noch so eine Headline gesehen: Die Deutschen müssen ihr Auto loswerden. Also es ist ja sowieso so ein Modell der Zukunft, dass ein einzelnes Privatauto gar nicht so viel Sinn macht. Ja,
muss mal Kevin Kühnert fragen.
Das habe ich mitgekriegt. Der hat irgendwas gesagt, wo alle Leute gesagt haben: Oh Gott, Sozialismus kommt. Was hat er denn gesagt?
BMW-Vergesellschaften. Also im Grunde eigentlich eine, wie soll man sagen, eine jungsozialistische Forderung quasi, die eigentlich gar nicht so unbedingt überraschend ist. Und aber ja, es befürchten jetzt sozusagen die Kolumnisten, die rechten Kolumnisten Deutschlands, den Hereinbruch des Sozialismus, was mit Sicherheit die größte Bedrohung unserer Gesellschaft im Moment ist. Die Jusos, wenn die Jusos kommen. Ja.
Die Jusos vor allem.
Ich habe tatsächlich gar nichts, ich habe viel gespielt in der vergangenen Woche, aber
gar nicht oder viel?
Ich habe viel gespielt, aber ich glaube, ich werde über Stardew Valley, was ich relativ viel gespielt habe, erst im Thema der Woche sprechen. Das macht ja eigentlich Sinn, weil wir sprechen ja über Workification. Und Stardew Valley ist im Grunde eigentlich die Manifestation der Workification. Deshalb würde ich sagen, verschieben wir die Eindrücke zu Stardew Valley in das Thema der Woche. Und ich habe noch etwas anderes gespielt, über das ich noch nicht sprechen darf. Deshalb kann ich eigentlich zur Spielewoche nichts beitragen. Aber ich habe mir gedacht, ich weise stattdessen auf ein Buch hin. Ein Buch, das schon etwas älter ist, aber dennoch eine sehr kostbare Lektüre, wie ich finde. Und zwar, wo habe ich es mir notiert? Von Daniel Martin Feige von 2015, Computerspiele, eine Ästhetik. Handelt sich dabei um eine Philosophie der Ästhetik des Computerspiels im Grunde. Wahnsinnig spannende Untersuchung, vor allem weil Daniel Martin Feige hier auch so ein bisschen meiner, ich bin ja grundsätzlich so ein Skeptiker der Medienontologie, also ich bin immer sehr skeptisch und vorsichtig dabei, wenn es darum geht, Medien gewisse essentialistische Eigenschaften zuzuschreiben und zu sagen, wir können jetzt irgendwie bestimmen, Film ist das und das Videospiel ist das und so weiter. Und Daniel Martin Feige hat dann eine sehr ähnliche Herangehensweise, indem er sozusagen so eine praxeologische Bestimmung des Computerspiels vorschlägt und sagt also eigentlich, ästhetische Medien definieren sich immer wieder neu im Gebrauch sozusagen. Jede Instanzierung eines Computerspiels ist eine Neubestimmung dessen, was ein Computerspiel ist und Allgemeines und Besonderes, in dem Sinne also die Zuschreibung ein Computerspiel allgemein und ein spezifisches Computerspiel steht immer in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander. Bin noch nicht ganz durch, kommt noch eine kunsttheoretische Überlegung im dritten Kapitel jetzt am Schluss, aber sehr spannende Lektüre.
Wo du gerade bei Büchern bist, würde ich direkt anschließen. Ich höre nämlich aktuell auch ein Buch mit Videospielbezug von Steve Camp, das Buch Level Up, wo wir auch wieder so ein bisschen im Bereich Gamification sind. Ich kann vielleicht mal Eindrücke mitbringen, wenn ich durch bin. Die Kurzzusammenfassung ist, es geht im Endeffekt darum, sein Leben als Videospiel zu inszenieren und zu designen. Und also sowohl als Videospiel als auch an Heldengeschichten zum Beispiel von Indiana Jones und so weiter.
Ach, deshalb kommst du auf die Heldenreise jetzt als Initiationsmoment.
Genau, ja klar.
Ich hab eine Frage an euch tatsächlich. Ich habe mir Gedanken gemacht über den Namen, über die Bezeichnung des Mediums, über das wir ständig sprechen. Habe eine Frage, wo mich tatsächlich eure Position interessieren würde einfach.
Du meinst jetzt digitale Spiele,
die Richtig. Bezeichnung. Digitale ja. Spiele. Weil es ist nämlich tatsächlich so, dass Daniel Martin Feige nämlich auch am Anfang diskutiert, wie soll man das eigentlich nennen?
Schund.
Oder widersprechen. Ja?
Na.
Und das Ding. Eine Schundnovelle. Das Ding ist, die. Er sagt halt, Daniel Martin Feige sagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Videospiele, was ja die eigentlich gängigste Bezeichnung ist, oder Videogames, ist im Grunde eigentlich nicht korrekt, weil das so ein einseitiger Fokus auf die visuelle Ebene darstellt. Er sagt aber auch, und also aus genau dem Grund habe ich mich ursprünglich für digitale Spiele als konsistente Bezeichnung entschieden. Er sagt aber, digitale Spiele ist insofern auch ein Problem, weil es eine künstliche Distinktion zwischen oder Dichotomie zwischen digitalen und analogen Spielen aufmacht und dadurch im Grunde verschleiert, dass digitale und analoge Spiele sehr viele Überschneidungspunkte, Gemeinsamkeiten haben. Und insbesondere im Zeitalter der hybriden Spiele, über die wir auch eine Folge ja. gemacht haben, ist es eigentlich verkürzt. Deshalb sagt er, er spricht von Computerspielen, weil im Grunde auch eine, also ist eigentlich ja, wird man als PC-Spiele bezeichnen, aber auch Konsolen sind ja Computer. Deshalb sagt er Computerspiele. Und deshalb frage ich mich, wie nennt ihr das und warum? Telespiele wahrscheinlich. Telespiele war früher immer in den Großmärkten gab es immer so die Telespiele-Abteilung.
Wird aber ja auch schwierig bei dem Punkt, also bei dem Visuellen, ist ein Audiospiel dann zum Beispiel kein
Videospiel.
Kein Videospiel, dann dürften wir zum Beispiel eigentlich sagen, ist nicht in unserem Bereich. Oder ist wieder so ein hybrides Spiel oder ist eine besondere Form, weil wir haben ja auch durchaus schon mal eine Folge zu Audiospielen gemacht.
Ja, macht dann eigentlich keinen Sinn, dann zu sagen, wir sprechen über Videospiele und machen jetzt was zu Audiospielen?
Ich sage tatsächlich auch immer digitale Spiele, einfach auch in der Abgrenzung zu analogen Spielen, weil ich doch finde, die sind doch unterschiedlich.
Sie sind und, auf jeden Fall unterschiedliche Phänomene, ja, kann man sagen.
Und da ich mich mit digitalen Spielen beschäftige, also hauptsächlich eben am PC, verwende ich das.
Ich finde tatsächlich, ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich es am besten machen soll. Ich bin zu keinem Entschluss gekommen, weil ich würde dir auch zustimmen, Natascha, dass eigentlich digitale Spiele ist für mich das inhaltlich am überzeugendste, weil ich finde, die Abgrenzung vom Analogen ist ja durchaus gegeben. Also wir sind ja einfach kein Brettspiel-Podcast zum Beispiel. Deshalb beschäftigen wir uns mit digitalen Spielen. Auf der anderen Seite
und
ist
Brettspielen mit
Anleihen. Und Brettspielen mit digitalen Anteilen. Das ist korrekt, ja. Aber auch da nur, wenn sie digitale Anteile haben. Weil wir sprechen ja jetzt nicht über das klassische Monopoly zum Beispiel.
Ja, wobei ich mir aber auch eine Folge vorstellen könnte, wo wir tatsächlich über die Brettspieladaption von Doom zum Beispiel sprechen könnten.
Das aber wäre nur da, weil es den Bezug gibt.
Weil es da einen Bezug gibt, ja.
Richtig, genau. Und nicht einfach nur grundsätzlich über ein Brettspiel.
Nee.
Und deshalb bin ich eigentlich auch den digitalen Spielen sehr zugeneigt. Ich mag aber eigentlich die anderen beiden Begriffe von der Aussprache her, vom reinen Klang her, mag ich sie lieber. Videospiel, das hat so schön viele Vokale. Oder Computerspiel, das klingt auch so schön irgendwie.
Aber
digitales Spiel klingt so ein bisschen, das ist so Staccato-Sprache.
Aber Computerspiel, finde ich, ist auch wieder zu spezifisch. Also auch wenn jetzt zum Beispiel eine PlayStation und eine Xbox auch theoretisch ein Computer sind, hat man bei Computerspielen doch sofort die Assoziation, es handelt sich um PC-Spiele.
Ja.
Weil Computer halt im gängigen Sprachgebrauch eben der PC ist und nicht die Konsole. Deswegen fände ich das auch wieder schwierig.
Also bleiben wir beim digitalen Spiel.
Ja, ich würde mich da so ein bisschen dem Manifest für Cyborgs anschließen von Donna Haraway. Nämlich tatsächlich die Problematik, dass wir immer versuchen, diese Dichotomie aufzumachen zwischen zum Beispiel analogen und digitalen Spiel, zwischen analogen Raum und digitalen Raum. Also das digitale Spiel als irgendwie etwas, was in dieser digitalen Spielewelt stattfindet. Wir haben ja auch schon mal mit Stefan Günzel über Räume gesprochen. Also da finde ich eigentlich so eine fluide Vorstellung auch zwischen der Person und dem Spiel und so weiter gut. Und das Digitale verweist ja dann auch wieder eigentlich nur so ein bisschen auf diese Ebene von, okay, es besteht im Endeffekt, wenn wir es auf sein Atom, würde ich jetzt mal sagen, aus Einsen und Nullen.
Ja, aber das sagt zum Beispiel auch Daniel Martin Feige, das geht nicht. Daniel Martin Feige sagt, und das finde ich eine sehr überzeugende Argumentation in Anlehnung an den kartesischen Dualismus, sagt er, das Ästhetische ist irreduzibel. Also wir können nicht sagen, wir finden das, was wir an der Ästhetik, an ästhetischen Valenzen, so nennt er das, in Spielen haben, können wir nicht im Code, auf den Code reduzieren oder im Code finden. Ebenso wie wir nicht sagen können, der Film ist eigentlich nicht das, was wir sehen, sondern was wir sehen, ist eine Illusion, sondern eigentlich ist der Film das, was an Einzelbildern am Projektor vorbeiläuft. Aber ich würde halt auch sagen, also digitale Spiele macht für mich am meisten Sinn. Es gibt natürlich auch die englische Bezeichnung einfach, gibt Leute, die sagen einfach Games. Kann man natürlich auch machen.
Ja, aber dann ist wieder die Frage.
Ist dann sehr inklusiv.
Genau, Games bezeichnet das auch, dieses Brettspiel. Ist ja eigentlich theoretisch auch ein Game.
Ja, das Brettspiel wäre dann das Boardgame, ja.
Mhm. Ja. Ja, aber dann hast du wieder die Unterscheidung zwischen Videogame und Boardgame und dann insgesamt quasi der Überkategorie Game. Ich würde mich tatsächlich auch weiterhin, ich sag auch einfach aus Gewohnheit immer digitale Spiele, auch weil es dem Ganzen so ein bisschen eine Aufwertung gibt, im Gegensatz zu dem, wo Leute immer sagen, ja, Computerspiele oder Videospiele, das ist ja auch oft irgendwie so ein verfemter Begriff und mit digitale Spiele versuche ich auch immer so ein bisschen diese Kulturwertigkeit, die wir ja immer versuchen einzufordern, mit einzubringen. Ist für mich aber eigentlich tatsächlich eher so eine fluide Geschichte. Wenn jetzt ein Begriff um die Ecke kommt, der das Ganze nochmal ein bisschen besser greift, schmeiße ich den alten weg. Also für mich ist es ein fluider Prozess, so wie das ja mit Begriffen häufig ist. Und so würde ich es halt auch weiterdenken. Das ist jetzt nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber
ja, dann geben wir doch diese Frage einfach an die lieben Leute da draußen weiter, die uns gerade lauschen. Geht doch bitte mal auf pixeldiskurs.de und schreibt uns in die Kommentare, welche Bezeichnung ihr verwendet und warum. Und vielleicht übernehmen wir sie dann entsprechend. Habt ihr irgendwas gespielt, über das ihr sprechen wollt?
Ich habe Spider-Man durch.
Herzlichen Glückwunsch.
Und wie war's?
Intensiv. Ich habe lange Zeit nicht mehr so schön ein Spiel gespielt, wo ich echt gesagt habe, komm nach Hause, lass mal in Ordnung Spider-Man spielen. Und es war wirklich durchwegs gut. Es hatte so ein paar Momente, wo ich mir, da würde ich vielleicht auch in dem Thema der Woche eher nochmal eingehen, Workification-Momente hatte. Aber was ich sehr wertschätzen kann, ist tatsächlich einfach die Vielfalt von zum Beispiel Kommentaren, die Spider-Man ablässt. Irgendwann wird es auch doch ein bisschen redundant, wenn du später zum Ende hinkommst. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl so, der bringt ja jedes Mal einen neuen Spruch. Wenn
also
irgendwie,
One-Liner, ja.
Ja, immer so One-Liner und Kommentare auf die Gegner und so. Von wegen, was weiß ich, wenn ihr ausbrecht und so, warum seid ihr denn immer noch hier unterwegs mit euren Kostümen und so.
Er haut jemanden K.O. und sagt dann, time to take a nap.
Genau. Solche Geschichten oder irgendwie, ich hatte ausschließlich nur einen Säbeltrupp bestellt, es gibt nur irgendwie einen Stern und solche Geschichten, aber das sagt er dann halt dann doch irgendwann relativ häufig. Und was ich halt echt gut fand, obwohl es ja so eine große Spielwelt ist, was ich erst dachte so, okay, es gibt wenig Interaktion mit den Personen auf der Straße, aber dafür sind einfach die Figuren, mit denen du ansonsten unterwegs bist, halt, also Aunt May zum Beispiel, großartig, hier Miles, den du triffst, aber auch MJ. Ach, MJ.
Ja.
Ja. Was ich kritisieren muss, ist auf jeden Fall, ich bin jetzt kurz davor, mir einen DLC zu kaufen, nämlich es
Black gibt, Cat
genau,
fehlt.
Genau, Black Cat wird im Spiel mit einer Mission stark angeteased, so dass du halt immer so Katzen von ihr findest und sie hat auch so Graffitis hinterlassen und dann ist sie aber quasi nur so angedeutet in der Stadt unterwegs. Du bist sogar bei ihr in ihrem Unterschlupf hier kurz unterwegs.
Ja.
Aber sie kommt im Spiel nicht vor.
Und fand ich auch ein bisschen. Als ich das gespielt habe, war es ja gerade noch frisch zu Release oder sogar vor Release, glaube ich sogar.
Ja, vor Release.
Genau.
Ja, wäre ein Rezensionsexemplar, was ich hier jetzt auch nutze, können wir auch nochmal mit dazu sagen.
Ja, und da war es nämlich auch so, dass da die DLCs noch gar nicht erschienen waren und ich auch gehofft hatte, irgendwie noch auf Black Cat zu treffen. Aber ich finde tatsächlich auch eine Perle, die ich nochmal herausstellen möchte, ist der James Jonah Jameson Podcast, JJ. AJ, der die ganze Zeit läuft und die ganze Zeit so richtig so eine Fake-News-Parodie einfach nur ist.
Ja, fand ich aber insofern auch sehr gut, insofern es mich auch immer wieder zum Nachdenken bringt, weil das ist schon echt gut gemacht.
Ja,
das ist zum Teil schon so dieses, dass du dich echt fragst, baue ich hier eigentlich Mist? Hat er jetzt recht? Und so, wo du dich immer wieder dabei erwischen musst, so seine Standardeinstellung ist aber, Spider-Man baut Mist und ist für alles schuld und so. Das ist jetzt keine legitime Kritik, aber es ist schon echt, echt unterhaltsam gemacht. Das habe ich auch sehr gefeiert.
So ein richtiger Alex Jones in der Spider-Man-Universum, der dann, sobald du machst irgendwas und denkst, sag, jetzt habe ich eine Person gerettet, und danach kommt dann so ein Snippet seines Podcasts, wo er dann erzählt, wie es irgendwie so hingedreht werden kann, dass es doch nur aus Eigennutz und bösartigem Willen eigentlich getan hast. Spannende Angelegenheit.
Ja, und New York ist einfach toll gemacht.
Ja.
Ist einfach wunderschön und es macht auch in der, weiß ich nicht, 100. Stunde immer noch Spaß, da durch die Gegend zu schwingen. Und ich werde jetzt tatsächlich auch mal schauen, ob ich es nicht sogar platiniere.
Kann ich empfehlen.
Weil
das ging relativ einfach.
Ich habe einfach noch genug zu tun, so, jetzt trotz, nachdem ich durch bin. Und normalerweise bin ich so der Typ, wenn ich die Hauptstory abgeschlossen habe, dann interessiert mich das Spiel eigentlich weniger, weil sich es dann so sinnlos anfühlt, aber einfach, um noch so ein bisschen durch die Gegend zu schwingen. Und also für mich als großer Marvel-Fanboy und Spider-Man-Fan, was einfach auch ein schönes Erlebnis, weil sich es einfach gut angefühlt hat und authentisch. Es war nicht so, das ist nicht mein Spider-Man, sondern hat genau gepasst.
Hätten wir eine GEMA-Lizenz, könnten wir jetzt auch das wundervolle Intro einspielen, weil das ist so wahnsinnig gut komponiert.
Weißt du gerade noch unsere Steady-Kampagne? Unterschwellig.
Gibt uns Geld. Natascha, hast du was für die Spielewoche mitgebracht eigentlich?
Nein. Ich habe wieder die Klassiker gespielt, so meine Wohlfühl-Games, auf die ich immer zurückfalle. Ich habe allerdings einen Plan tatsächlich für die nächste Woche, dann doch mal etwas Neues auszuprobieren.
Aha.
Da mein spieleenthusiastischer Freundeskreis sich momentan sehr auf Dead by Daylight stürzt. Und ich dachte, das probiere ich doch auch mal aus. Das ist ein Spiel, das ist auch ein Multiplayer. Ich spiele ja eigentlich nur Multiplayer. Und man hat immer einen Killer und die anderen sind quasi die Opfer des Killers und müssen sich vor diesem Killer verstecken. Und das Ziel ist es wohl, die Runde zu überleben. Ja. Und das werde ich mir die Woche über mal runterladen, zu Gemüte führen und dann nächste Woche darüber berichten.
Das ist, Dead by Daylight ist ein bisschen älter, glaube ich schon, ne?
Ja, glaube ich auch.
Also Friday 13th, so die ganze Welle der asymmetrischen Multiplayer-Titel.
Genau, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was wir gerade entdecken. So, also ich spiele auch immer mit den gleichen Leuten alles, was ich spiele. Und dann passiert manchmal sowas wie ein Steam-Sale und irgendjemand lädt sich mal irgendwas runter und stellt fest, hey, das ist richtig cool. Und dann holen es sich alle und dann sind wir alle dabei.
Kurze Grundsatzfrage. Auf was spielst du denn eigentlich?
Ah, auf einem PC.
Ist das die Antwort schon gewesen jetzt?
Das ist die Antwort.
Achso, ich dachte, es ging jetzt um Spezifika. Nee.
Ich habe mich tatsächlich seit der letzten Folge gefragt, da du ja jetzt neu bist und wir dich auch noch ein bisschen kennenlernen müssen, sollen, wollen. Ich habe gefragt, auf was du eigentlich spielst und ob du Teil unserer Sony-Pony-Freundschaft wirst oder ob du tatsächlich der PC Master Race angehörst. Ich habe gestern eine schöne PlayStation-Tasse in einem Laden gesehen. Vielleicht bringe ich die demnächst mal
mit uns. Also, erzähl immer mit so einer PlayStation-Tasse. Kannst du immer, wenn du dann über Sony sprichst, kannst du so genüsslich einen Schluck daraus nehmen.
Nee, ich glaube, das mache ich mal. Ich habe mir gestern noch drüber Gedanken gemacht, aber ja.
Ich hatte tatsächlich auch mal PlayStation. Also eine PlayStation 2 und eine PlayStation 3. Aber ja, das war noch zu, also in grauer Vorzeit, und dann hat irgendwann mein kleiner Bruder diese Dinge für sich beschlagnahmt, der so semi-professionell Call of Duty gespielt hat, und dann bin ich an den PC ausgewichen und da war ich aber schon immer irgendwie heimischer. Also ich habe immer so meine Schwierigkeiten auch mit Controllern, da ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, da ich immer schon am PC gespielt habe, bin ich hochgradig verwirrt, wenn ich einen Controller in der Hand habe.
Das ist bei mir gerade genau andersrum, weil ich habe früher sehr viel auf dem PC gespielt in meiner Jugend, und dann aber irgendwann bin ich tatsächlich, ich glaube aus Kostengründen tatsächlich, auf die Konsole umgestiegen, und seither habe ich dann nie wieder am PC gespielt, und wenn es jetzt mal so ist, dass ich tatsächlich mal eine Rezension mache für einen Titel auf einem PC, beziehungsweise es muss dann ja was sein, was auch auf dem Mac läuft, weil ich habe ja keinen leistungsfähigen Gaming-PC, dann kommt mir das immer so wahnsinnig unkomfortabel vor. Ich hatte da echt bei Undertale am Anfang, ich liebe Undertale ja sehr, ich hatte aber echt damit zu kämpfen, weil ich dann das tatsächlich auf dem Mac gespielt habe. Damals war es noch nicht erschienen auf den Konsolen. Oh Gott. Aber ja.
Ich habe aber zum Beispiel, ich habe auch eine Wii, die ist aber seit längerem schon außer Betrieb, da ich leider derzeit keinen Fernseher habe und das die Bedienung der Wii doch etwas erschwert. Hab da aber auch schon liebevoll Games gespielt. Zelda, ich liebe Zelda, jeder liebt Zelda.
Hier, das ist nicht Wind Waker, sondern Sword, Skyward Sword? Skyward Sword? Zelda Skyward Sword? So heißt es, glaube ich.
Das Neue?
Nein. Breath of the Wild ist das Neue. Das auf der
genau,
Wii.
Das habe ich zum Beispiel auch gespielt. Nicht bei mir zu Hause, sondern dann eben auswärts auf einer Switch.
Switch wollte ich
weil ich
sagen.
Gerade keine habe. Wollte mir eigentlich auch noch eine anschaffen.
Hier liegt
weil
doch irgendwo eine rum und verstaubt. Ja,
wir hatten so diesen Witz, dass ich habe irgendwie so eine Switch irgendwo noch in der Ecke liegen, so total verstaubt, keine Ahnung.
Aber ich fand die schön, weil die auch so kleine auch. Controller hatte. Damit kam ich sehr viel besser zurecht, wie mit so einem großen Ding.
Ich habe tatsächlich auch Breath of the Wild, so die ersten 4 Stunden gespielt bei einem Freund und das allerdings auch auf einem mit diesem Pro-Controller, glaube ich. Ich habe Mario Odyssey habe ich mal ausprobiert mit diesen beiden Joy-Cons tatsächlich, weil es da ja auch diese nette Mechanik gibt, dass man seinen Hut so werfen kann, indem man dann so eine Werfbewegung mit dem Obacht den Controller nicht tatsächlich werfen.
Steht das auch drauf? Nicht, dass es da Klagen gibt?
Das steht wahrscheinlich in den so Bedienungsanleitungen steht ja immer alles Mögliche drin irgendwie. Was man machen darf und was man nicht machen darf.
Nicht die Konsole essen.
Genau. Bitte beißen Sie nicht in die Switch. Obwohl es eigentlich ganz appetitlich aussieht.
Die Switch? Ja, die Switch sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Toaster.
Ja. Also das Gehäuse hat sowas Toasterartiges.
Ja, dann kann man auch in die Switch beißen. Du, ich glaube
Ich glaube, wir gehen mal lieber weiter in die Presseschau, bevor wir zu viel rumalbern. Ja. Also, ich muss ja die Anmoderation, das muss ja so sein, damit der Jingle dann passt. Wir gehen in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, alle Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes der aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Kennt ihr dieser Stil der schwangeren Pausen? Die schwangere Pause ist eine Pause, in der dann eine Bedeutung entsteht.
Nummer 1.
Der klassische Harry Potter.
Will ich auch mal fertig werden.
People might think you're up to something.
Richtig, genau. PlayStation Now has gotten a lot better. Entschuldigung. Von Ethan Gach, Kotaku.com. Ihr erinnert euch vielleicht an PlayStation Now.
Ja, hat mich letztens im PlayStation Store angeschrien. Hier, mach
abonniere
das jetzt.
Mich. Ja, ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass die Existenz des Dienstes PlayStation Now mir oftmals nicht so sehr vor Augen schwebt. Einfach, weil der Dienst grundsätzlich ja doch eher medioker ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kurz als Hintergrund, 2012 hat Sony Gaikai gekauft, ein Unternehmen, das sich spezifisch mit Streaming beschäftigt. 2014 wurde dann PlayStation Now veröffentlicht. Die PS4 ist ja nicht abwärtskompatibel. Das heißt also, PS3-Spiele laufen auf der PS4 nicht, aber
deswegen
Sony
steht bei mir eine PS3 neben der PS4.
Aber Sony hat sozusagen als Alternativlösung gewissermaßen angeboten, dass du dann den PlayStation Now Streaming-Dienst abonnieren kannst und damit dann PS3-Titel auf der PS4 streamen kannst. Auch auf andere Sony-Geräte geht das natürlich. Und PlayStation Now hat im Grunde theoretisch auch funktioniert, aber hatte einige beträchtliche Probleme, mitunter eine recht hohe Latenz. Das Preismodell war ganz furchtbar. Also es war so, dass du quasi dann einen Grundpreis von $20 pro Monat bezahlt, überhaupt nur um auf den Dienst zugreifen zu können. Und dann hat man allerdings dann die einzelnen Spiele geliehen. Im Grunde oder eine Lizenz zum Streamen für diese Titel geliehen. Ich habe immer 2 Preise aus dem Artikel auch mitgebracht, die da aufgeführt wurden. Für 4 Stunden Final Fantasy 13 2, was zu der Zeit neu erschienen war, waren es dann $5. Für Guacamelee konnte man für 90 Tage streamen für $15. Aber für denselben Preis konnte man es auch direkt kaufen. Also
das ist irgendwie keinen Sinn.
Das hat nicht so viel Sinn gemacht, hat auch nicht gut funktioniert. Deshalb habe ich auch überhaupt kein Interesse an diesem Dienst irgendwie großartig gehabt und ihn lange Zeit ignoriert. 2016 hat Sony dann dieses Leihmodell eingestellt. 2017 wurden PS4-Titel hinzugefügt, sodass mittlerweile auch PS4-Spiele gestreamt werden können. Und im September 2018 kam dann die Möglichkeit hinzu, ausgewählte PS4-Titel auch runterzuladen. Nicht nur zu streamen, sondern runterzuladen und damit offline zu spielen. Während es jetzt so ist, das ist jetzt der Punkt des Artikels, dass PlayStation Now initial erstmal sehr schlecht ankam, hat sich Sony im Zuge des Finanzberichtes zum letzten Fiskaljahr, der jetzt ja in der letzten Woche veröffentlicht wurde, überaus positiv gezeigt, was PlayStation Now angeht. Aufgrund der mittlerweile unternommenen Veränderungen hat PlayStation Now mittlerweile 700.000 Abonnenten. Das ist zwar immer noch relativ wenig im Vergleich zu den fast 97 Millionen verkauften PS4s weltweit, aber die Zahl der Abonnenten ist im letzten Jahr um 40% gestiegen. Zitat: Since the launch of this download service, gameplay time per use has grown significantly to the point where gameplay time on downloaded PS4 titles is double that of streamed titles. A trend which has contributed to higher user engagement with and retention on the PS Now service. Ende des Zitats. Also der Punkt ist quasi, dass PlayStation Now deutlich Aufwind bekommen hat. Aufgrund der zahlreichen Veränderungen, die Sony vorgenommen hat. Und hier schließt jetzt mein eigener Gedanke an, den ich euch gern vorstellen möchte. Und das ist wirklich jetzt eine reine Spekulation von mir. Also nagelt mich nicht darauf fest. Sony hat ja ein paar Prämissen. Sony hat PS Plus in den letzten Monaten ja doch, man könnte schon sagen, auch ein bisschen eingedampft. PS Plus wurde erforderlich, um im PlayStation Network online zu spielen, zum Beispiel. Außerdem gibt es mittlerweile nur noch 2 PS4-Titel bei PlayStation Plus, anstatt eigentlich die zuvor ja immer jeden Monat erschienenen 5 Titel, die dann auch PS3 und Vita beinhalteten. PS3 und Vita sind mittlerweile natürlich raus. Außerdem war es in den letzten Monaten ja recht still um Sony. Sie hatten irgendwie, haben ja auch irgendwie ihre Präsenz bei der E3 abgesagt und so weiter und haben auch irgendwie gesagt, wir haben jetzt erstmal nichts. Und sie stehen zunehmend unter Druck auf dem Markt aufgrund von 2 Aspekten hauptsächlich. Einmal der Xbox Game Pass ist mittlerweile sehr beliebt und sehr erfolgreich. Und es gab ja auch die Ankündigung von Google Stadia. Tobi nickt schon eifrig und das war nämlich auch tatsächlich mein erster Gedanke.
Meiner auch.
Google Stadia hat die Relevanz von Streaming nochmal stark in den Fokus gerückt. Deshalb meine Spekulation. Und wenn diese zutreffen sollte, dann könnt ihr mich, dann, wenn es dann angekündigt wird, als Experten bezeichnen der Industrie. Meine Spekulation ist, dass Sony plant, PlayStation Now und PlayStation Plus zusammenzulegen. Sodass du quasi einen Abo-Dienst hast und anstatt dieser monatlichen 2 Spiele eine Auswahl von Streaming-Titeln, die du quasi, ja, streamen kannst. Und dadurch sozusagen versuchen, Google Stadia und dem Xbox Game Pass etwas entgegenzuhalten.
Halte ich für relativ wahrscheinlich und nachvollziehbar. Meine Reaktion auf PlayStation Now war nämlich, ja, aber ich habe da schon PlayStation Plus, jetzt noch sowas. Ja, oder mache ich das jetzt stattdessen? Und wenn sie es zusammenlegen, wäre es für mich zum Beispiel relativ attraktiv. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, dass sie dann überlegen, ja, das jetzt oder das andere, was macht für mich mehr Sinn, weil 2 Dienste zu abonnieren, klar, den kleinen Bereich gibt es wahrscheinlich auch von den Leuten, die diese Überschneidung haben, aber ich denke, es ist ziemlich attraktiv. Und mit Google Stadia haben sie halt im Endeffekt was, was sie zwingt, darüber nachzudenken, wie sie danach ziehen, um sich dann nicht das was abgraben zu lassen.
Ja, also PlayStation Plus wird sich auf Dauer so nicht halten lassen, denke ich einfach. Also sie müssen da wirklich was nachlegen. Es kommen jetzt auch ganz nette Titel. What Remains of Edith Finch ist zum Beispiel im nächsten PS Plus-Paket drin. Darauf freue ich mich schon sehr. Aber tatsächlich glaube ich auch, sie müssen nachlegen und sie müssen irgendwie tatsächlich auch, also sie müssen ja irgendwas Großes planen. Wenn sie so lange von der Bildfläche verschwinden, müssen sie irgendwas Großes planen. Mhm. Und das ist meine Vermutung, dass sie sagen, hier kriegst du ein Abo und dafür hast du dann sozusagen das, was Google Stadia dir liefert, plus noch irgendwie, du kannst bei uns online spielen, hast Cloud-Service-Dienste und so weiter.
Ne? Ja, und PS Plus ist ja auch mal so ein bisschen so Roulette-Spielen. Also den April fand ich jetzt nicht so interessant. Da gab es irgendwie hier Conan Exile, hieß es, glaube ich. Wollte ich nur mal gucken, ob ich das nochmal anspiele, weil ich hab's ja jetzt quasi. Aber sowas zum Beispiel Wort Remains of Edith Finch war ich eben überlegen, ob ich mir das kaufe und dann kommt das ja. Ja, da freue ich mich dann zum Beispiel wieder drüber, aber vielleicht kommt dann im Juni wieder was, wo ich sage, ach nee, ja, lass mal. Ja. Also daher ist es auch schon interessanter, einfach einen Dienst zu haben, wo ich aus einem bestimmten Bereich einfach was auswählen kann, wo ich für den Service zahle und quasi nicht für einzelne Titel, die ich dann aber ja behalten darf. Also alle PS Plus Titel, die ich vorher hatte, die sind ja jetzt wieder da. Das ist so schön.
Journey. Das ist jetzt meine Vermutung ist, PlayStation oder Sony wird das ankündigen im, ich würde mal sagen, entweder Herbst 2019, vielleicht Frühjahr 2020. Und dann wird es angekündigt, wenn auch die PS5 vorgestellt wird. Und damit wird sozusagen die Emphase des Streamings für die PS5 gelegt.
Ja, es wäre ziemlich schlau, es mit der PS5 gemeinsam anzukündigen, im Sinne von, hier ist die PS5 und hier ist quasi noch der Dienst mit dazu, also so ein Feuerwerk. Weil sie müssen langsam auch so ein bisschen aus dieser Stille rauskommen. Das hatten wir ja schon mal besprochen, dass Sony sich schon so ein bisschen sehr bedeckt zuhält.
Ja, und nachdem Days Gone jetzt auch nicht unbedingt der Renner war, sondern ein so ein gutes Spiel, gewiss. Es wird ja schon durchaus auch gelobt, aber eben nicht irgendwie auf dem Level eines The Last of Us oder etwas Vergleichbarem. Glaube ich auch tatsächlich, dass sie zunehmend unter Druck geraten. Aber springen wir doch mal über zu Nummer 2. Natascha, was hast du dabei?
Ich habe dabei Riot Employees plan walkout to protest company blocking lawsuits from going to trial. Auch von Cecilia D'Anastasio, ebenfalls auf Kotaku.com. Hier geht es darum, dass Riot-Mitarbeiter für Montag einen Streik angekündigt haben, nachdem Riot Games versucht hat, zu verhindern, dass zwei Mitarbeiterinnen gegen die Firma klagen. Da gab es ja im letzten Jahr schon eine Reportage ebenfalls von Cecilia D'Anastasio über die, ich sag mal, das bisschen das sexistische Arbeitsklima bei Riot und sexistische Praktiken. Und in den letzten Monaten haben dann 5 Mitarbeiterinnen tatsächlich geklagt in Bezug auf Gender Discrimination bei Riot Games. Und von diesen 5 Mitarbeiterinnen sollen jetzt 2 zu einer außergerichtlichen Einigung gezwungen werden, also von Firmen wegen. Riot-Mitarbeiter unterzeichnen wohl bei der Einstellung ein sogenanntes Arbitration Agreement, das sie dazu verpflichtet, nicht gegen Riot Games zu klagen. Und das verletzen sie ja in dem Moment, in dem sie eine Klage, eine Klage einreichen. Und Riot versucht jetzt eben, diese Mitarbeiterinnen in eine außergerichtliche Einigung zu zwingen. Was natürlich schwierig ist, weil man dadurch halt keiner Gerichtsbarkeit etwas schuldig ist, sondern das Ganze ein bisschen unter den Teppich kehren kann. Und laut des Artikels gibt es schon längere Zeit Unzufriedenheiten bei den Mitarbeitern bei Riot Games und sie planen wohl auch schon länger einen Streik. Und dieser Zwang zur außergerichtlichen Einigung bei diesen beiden Damen, der ist jetzt letzten Endes der Auslöser, dass sie tatsächlich zum Streik aufgerufen haben. Der Streik wird allerdings nur zustande kommen, wenn dieser Zwang zur außergerichtlichen Einigung bestehen bleibt. Also die Mitarbeiter fordern ganz klar, dass generell der Zwang zur außergerichtlichen Einigung abgeschafft wird. Dass, wenn man eben ein Problem hat mit seinem Arbeitgeber, dass man das dann auch tatsächlich vor einem richtigen offiziellen Gericht entscheiden lassen kann und sich nicht mehr in diese außergerichtlichen Einigungen zwingen lassen muss.
Hast du die genauen Vorwürfe eigentlich dabei? Standen die da drin in dem Artikel? Was genau?
Die standen nicht im Artikel, aber ja, es stand halt nur drin, dass es eben Gender Discrimination ist. Ja. In dem Artikel vom August 2018, der auch von Cecilia D'Agostino war, D'Anastasio.
DJ D'Agostino
ist jemand anderes, D'Anastasio. Da wurden eben Vorwürfe dann laut, wie zum Beispiel, dass Frauen nicht ernst genommen werden, dass auch wenn man versucht, irgendwie Frauen in höhere Positionen zu bekommen, dies dann von Riot eben abgelehnt wird, dass es unmöglich ist, Frauen da in Führungspositionen zu kriegen.
So eine gläserne Decke, ne?
Genau, dass wenn man als Frau Vorschläge zum Beispiel einbringt in Meetings, dass diese dann abgelehnt werden. Und da hat eine Mitarbeiterin auch mal ein interessantes Selbstexperiment gemacht. Sie hat einen Vorschlag eingebracht, den sie für besonders toll hielt. Und der wurde einstimmig abgeschmettert. Dann hat sie einen männlichen Kollegen darum gebeten, exakt den gleichen Vorschlag ein paar Wochen später zu bringen. Und da war das dann, wurde das dann über den grünen Klee gelobt. Und das wäre der beste Vorschlag, der jemals kam. Wo sie sich dann auch dachte so, ha, danke.
Okay, ich würde sagen, aber an der Geschichte können wir doch eigentlich sehr gut dranbleiben, weil vielleicht können wir dann nächste Woche dann nochmal drauf schauen, wie diese Geschichte ausgegangen ist, ob der Streik tatsächlich stattfand und wie viele Leute sich beteiligt haben.
Das ist auch noch so ein bisschen unklar, also es lassen sich bisher keine Zahlen irgendwie eruieren, wer jetzt teilnimmt, wie viele teilnehmen, weil mit Streik natürlich auch ein gewisses Risiko verbunden ist. Und dann ist halt die Frage, wie weit geht halt immer die Solidarität? Also bin ich bereit, meinen Arbeitsplatz dafür zu riskieren oder nicht? Und wie groß wird das tatsächlich werden? Es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, dass der Streik abgesagt wird, wenn Riot jetzt schnell reagiert und ganz klar sagt, wir schaffen diesen Zwang zur außergerichtlichen Einigung ab und dann auch ein konkretes Datum nennt, bis wann das abgeschafft wird, dann werden die Mitarbeiter nicht streiken.
Haben die denn irgendeinen gewerkschaftlichen Schutz dahinter? Oder ist es auf eigene Faust?
Weil ich das ist natürlich mutig. Ich glaube, das ist auf eigene Faust. Das ist natürlich also mutig, ja. Ich kenne mich nicht so aus mit dem Streikrecht in den USA, aber ich glaube nicht, dass es dort richtige Gewerkschaften gibt, so wie bei uns jetzt und ja, so eine Absicherung.
Ja, wir hatten ja auch schon mal bei diesem Thema der Massenentlassung, ist jetzt schon wieder länger her, ich glaube, es war EA, ging es ja auch um eine Gewerkschaft. Also es gibt durchaus Gewerkschaften auch im Gaming-Bereich. Ich habe sie leider gerade nicht mehr im Kopf, muss ich nochmal nachgucken.
Ich weiß auch nicht, wie sie heißen, aber diesen Aufruf zur Unionization gab es auch und es gibt durchaus
genau, und Fire Bobby Kotick und so weiter. Können wir nochmal in die Shownotes packen. Die hatten einen Namen, aber ich habe ihn vergessen. Aber die Sozialsysteme in Amerika sind ja nochmal andere und so, als das jetzt in Deutschland der Fall ist, wo wir auch irgendwie mit dem DGB so diese Einheitsgewerkschaft und solche Geschichten haben. Du hast ja allein schon irgendwie Krankheitsgeschichten und Urlaub. So bezahlter Urlaub gibt es, glaube ich, in Amerika auch nicht, sondern machst du halt einfach Urlaub. Also das ist schon sehr unterschiedlich. Also daher kann ich mir vorstellen, dass es auch mit dem Streikrecht nochmal anders ist.
Schauen wir nächste Woche.
Muss man einfach nochmal nachgucken,
was passiert ist.
Das wird auch sicherlich noch interessant. Also im Artikel stand zum Beispiel auch, dass Anfang des Jahres das Gleiche bei Google stattgefunden hat, dass sich da auch die Mitarbeiter aufgelehnt haben gegen den Zwang zur außergerichtlichen Einigung und auch mit Streik gedroht haben und dass Google da wohl reagiert hat und diesen Zwang jetzt abschafft.
Also kann es durchaus funktionieren.
Es kann funktionieren. Die Frage ist auch ein bisschen, ob sie es durchziehen oder nicht und wie jetzt die Reaktion von Riot ausfallen wird. Also nach dem ursprünglichen Artikel im letzten Jahr hatten sie ja öffentlich sich entschuldigt und Besserung gelobt und jetzt stehen wir wieder hier ein halbes Jahr später. Also
sie müssen dann auch aufhören, entsprechend schlechte Schlagzeilen zu produzieren. Ne?
Ja, das sollten sie. Ja. Weil ich glaube ja generell, meine Vermutung ist, dass die Spielerzahlen generell rückläufig sind bei League of Legends. Und das ist ja nun mal das einzige Produkt von Riot Games. Und wenn sie sich jetzt als Firma noch so negativ in die Schlagzeilen bringen und dann so ein Streik, das ja auch noch mal viel mehr in die Medien drückt, das ist sicherlich kein positives Bild, was da vermittelt wird.
Vor allem nachdem ja auch überhaupt die League of Legends Community ja auch schon reichhaltig kritisiert wurde für toxisches Verhalten, Sexismus und so weiter.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich auch, da ist es aber mal an der Zeit, unbedingt das Ruder rumzureißen. Denn ansonsten sind das tatsächlich ja auch ganz pragmatische ökonomische Konsequenzen, die das nach sich ziehen kann. Nummer drei, Tobi, was hast du denn dabei?
Nummer drei, wir sprechen über Minecraft, aber wir bleiben so ein bisschen in diesem Bereich der Diskriminierung und der negativen Schlagzeilen bleiben wir da. Nämlich Minecraft-Jubiläum ohne Einladung an den Erfinder. Microsoft distanziert sich weiter von Notch, von Fabiano Uslengi auf der GameStar erschienen. Minecraft wird 10 Jahre alt und ist ja mitunter das zweitbestverkaufte Spiel. Und
nach GTA 5 wahrscheinlich, ne?
Nee, nach Tetris.
Nach Tetris?
Nach Tetris. Ja, insgesamt.
Moment. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, GTA 5 ist das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten. Oder ist es das nicht?
Zumindest in dem Artikel, den ich gelesen habe, jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht.
Okay, mal schauen. Liebe Leute, also das kann uns ja auch jemand in die Kommentare schreiben.
Es ist auf jeden Fall sehr viel verkauft worden. Und Minecraft selber ist ja erfunden worden von Notch, der mit bürgerlichem Namen
Jürgen heißt.
Nein, nicht Jürgen.
Ich weiß auch gar nicht, ich habe gar nichts gegen den Namen Jürgen, aber es ist doch irgendwie schon ein lustiger Name auch.
Genau, Markus Alexei Persson, auch bekannt als Notch, hat das Ganze ja verkauft für 2,5 Milliarden US-Dollar an Microsoft. Vorher war das ja so ein bisschen sein eigenes Projekt. Und jetzt gibt es eben diese Feier. Und warum sprechen wir darüber? Nämlich, dass er nicht eingeladen wurde, ist ja jetzt der Fall. Kann man auf der einen Seite sagen, naja gut, er hat es verkauft, es ist eine Firmenfeier, was soll er da? Man würde ja schon erwarten, dass man den Erfinder des Spieles auch so ein bisschen für Publicity dort dann einlädt, für Interviews und so weiter. Aber Microsoft sagt, sie distanzieren sich von ihm, weil er immer wieder auf Twitter, nämlich mit antifeministischen Positionen, mit vulgären Flüchen, mit Intertransfeindlichkeit und so weiter Schlagzeilen macht und tatsächlich auch, was ich besonders irgendwie dann schon fast amüsant fand, mit Verschwörungstheorien, nämlich er ist ein Anhänger der, ich würde es mal Q-Theorie nennen, nämlich dass es einen, die funktioniert folgendermaßen, es gibt einen Inner State, einen Deep State innerhalb des USA, also des US-amerikanischen Gesamtstaates quasi. Und der US-Präsident signalisiert seinen Anhängern, dass er gegen diesen Staat arbeitet, dass er versucht, diese geheimen Illuminati, was auch immer, quasi bekämpft, indem er dann auch mit seiner Hand immer so ein Q macht.
Oh.
Und Leute fangen tatsächlich an, zum Beispiel auch dem Präsidenten dann Botschaften zurückzusenden, indem sie dann auf Demonstrationen oder Kundgebungen von Donald Trump im Wahlkampf zum Beispiel, er ist ja auch immer irgendwie im Dauerwahlkampf, mit so einem Q und also so amerikanischer Farbe dann quasi auf dem Q, so ein Papp-Q, dann dort auftauchen und dort dann signalisieren, wir wissen, dass du gegen solche Leute wie Hillary Clinton zum Beispiel, die dann natürlich Teil des Deep States sind, die quasi...
So alle, die einem nicht passen und vor allem natürlich wahrscheinlich auch weibliche Personen.
Im Endeffekt ist es ein klassischer Antisemitismus, nur dass du halt dann von irgendwie einem Deep State und so weiter sprichst und halt keine Juden mehr brauchst. Oder die sind dann Teil davon, was die Leute sich da halt immer wieder
aus... Rothschild, Verschwörung.
Genau, und dass halt jetzt Notch auch solche Posts und so weiter gut findet und dort halt Anhänger ist, war dann auch nochmal eine Kritik. Und deswegen wird er dann dementsprechend nicht eingeladen. Was ich interessant finde, weil es eben eines der großen Spiele unserer Zeit sind und dann der Erfinder dahinter aber eigentlich nicht so toll ist mit seinen Positionen.
Trübt das dein Bild von Minecraft?
Nee, eigentlich nicht, weil ich sagen würde, das ist ähnlich wie bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben keine sexistischen Positionen in Minecraft. Also
es ist wahrscheinlich,
macht vom Skin her keinen Unterschied, ob ich jetzt quasi einen weiblichen Skin spiele. Ich kann Minecraft... Es gibt keine irgendwie Darstellung von Frauen, die irgendwo am, weiß ich nicht, Hühner züchten oder so, aber du hast natürlich irgendwelche Leute, die da sexistische oder rassistische Positionen haben. Das trübt mein Bild von dem Erfinder des Spieles, aber das macht das Spiel jetzt nicht weniger gut. Und es ist ja verkauft an Microsoft, so kann ich also auch das kaufen. Ja, ich habe es damals in der Beta gekauft, aber ich kann es jetzt quasi zum Beispiel auch ohne schlechtes Gewissen, gut, ist die Frage, Microsoft, ob die jetzt so,
ja, ich würde
was die so für Positionen haben. Aber sie distanzieren sich zumindest davon und sagen halt, uns ist es nicht egal, was wir für Positionen haben.
Ich will zumindest nur kurz die Analogie zu Kingdom Come Deliverance etwas einschränken, weil ich tatsächlich doch, wenn ich das richtig verstehe, der Auffassung bin, dass die, dass es schon durchaus problematische Bilder von Weiblichkeit und sowas in Kingdom Come Deliverance gibt, was jetzt in Minecraft nicht der Fall ist.
Ja,
genau. Also hier ist diese Inskription, diese Autorschaft oder der problematischen politischen Überzeugungen des Autors dann weniger drastisch.
Genau, mir ging es nur darum, dass wir nicht automatisch sagen können, nur weil der Autor jetzt quasi ein Rassist ist, macht das Spiel automatisch, also ist jetzt Tetris, wenn wir jetzt rausfinden würden, die Leute haben die Nazis toll gefunden, macht das Tetris schlechter? Ich glaube nicht. Das macht die Leute, die das erfunden haben, schlechter und es wirft halt ein schlechtes Bild auf das Spiel im Kontext. Und bei Minecraft finde ich es problematisch, dass halt ja durchaus auch viele Kinder und Jugendliche das spielen und vielleicht auch den Erfinder dann irgendwann entdecken und cool finden und dann halt irgendwie sagen, ah, guck mal, was macht denn der so? Ich will auch so cool sein wie Notch und sowas erfinden und dann halt irgendwie auf sowas treffen. Das finde ich problematisch. Also er hat halt eigentlich auch eine Verantwortung gegenüber seiner Community, die er nicht einhält.
100 Jahre Minecraft? Nee, wie alt?
10 tatsächlich. Das fand ich auch interessant, dass es dann doch schon so alt ist.
Mhm. Ja, altes Spiel, fast so alt wie ich.
Ja. So, okay, ich würde sagen, wir gehen zum
Thema der Woche
über. Das war's damit eigentlich
auch. Ich muss irgendwas Musikalisches tun. Ich lasse mir mal kurz was Musikalisches einfallen. Das war eine kleine musikalische Improvisation, die ich, glaube ich, schon mal irgendwann, also es ist in dem Sinne keine Improvisation, als dass es ein geschriebenes Riff eigentlich ist.
Ich habe es auf jeden Fall wiedererkannt.
Ich habe es schon mal verwendet. Ich habe es schon mal irgendwann gespielt im Podcast und es ist so eines dieser Riffs, die ich mir irgendwann überlegt habe und dann immer denke, was mache ich da draus? Mache ich daraus ein Stück? Und dann ist es aber irgendwie, es steht so schön für sich. Ich finde irgendwie, es braucht kein Stück. Es muss ja nicht alles ein Popsong sein. Zitat des Tages. Nö. Unser Thema der Woche ist Workification. Was, also wir haben uns grundsätzlich erstmal überlegt, dass wir sozusagen über Workification sprechen, nicht unbedingt in dem Sinne, dass wir jetzt eine konklusive Analyse zu dem Phänomen bringen, sondern wir wollen das Ganze eher etwas anekdotisch bearbeiten.
Ja, außerdem war ja auch am Mittwoch Tag der Arbeit, da haben wir uns gedacht, wir machen einen thematisch passenden Podcast in der Woche.
Stimmt, hast du dir das gedacht, als du das Thema vorgeschlagen hast? Weil Tobi, die Idee kam ja von dir.
Ja, habe ich.
Tag der Arbeit, Zeit für etwas Workification.
Nee, eigentlich das nicht, sondern ich hatte mich ja, wie gesagt, jetzt nochmal darüber, dass ich Steve Camp Level Up lese, höre, nochmal mit Gamification auseinandergesetzt und habe dann irgendwie das Bedürfnis gehabt, diese Folge, die wir vor langer, langer Zeit, ich glaube, es war Folge 10, gemacht haben, zu Gamification nochmal abzurunden mit einer Folge der Workification, wenngleich wir uns ja, wie gesagt, jetzt nicht mit der Definition des Begriffes auseinandersetzen. Haben wir damals aber auch, glaube ich, weniger gemacht.
Doch, haben wir schon. Ich erinnere mich noch gut an Folge 10. So eine große Klammer auf gewesen, irgendwie 2 Jahre lang. Und jetzt kommt endlich der zweite Teil.
Ja, da steckt viel Arbeit drin.
Ja, es kann sein, dass wir
da nochmal geschaut haben. Aber genau, also der Anspruch ist jetzt nicht, den Begriff zu lösen. Finde ich aber auch interessant, dass es sich einfach auf verschiedenen Dimensionswegen diesem Begriff zu nähern.
Aber können wir nicht auch vielleicht sagen, einfach, dass Workification sozusagen Inskriptionen der Logik der Arbeit oder einer Arbeitslogik im spielerischen Zyklus ist, im Gegensatz zur Gamification, die ja das Durchdringen des Nicht-Spielerischen mit spielerischer Logik darstellt? Alle d'accord? Ist das eine Begriffsdefinition, die wir so erstmal handhabbar machen können?
Ja, würde ich denken in Anklang an Gamification. Ich würde aber für die heutige Folge auch an solche Dinge zu denken, wenn Spiele zur Arbeit ausarten, also tatsächlich so diese Problematik von Open-World-Spielen, wo ja nicht unbedingt die Frage der Arbeitslogik im Spiel drin sein muss, sondern auch einfach durch die Masse der Dinge, die du tun musst, wenn du dieses Spiel abschließen willst in seiner Gänze.
Aber es ist ja auch eine Form von Arbeitslogik. Wenn ich zum Beispiel denke an diese, ich habe mir mal so ein bisschen notiert, so ein paar Spiele, die mir dazu eingefallen sind. Und natürlich muss ich unbedingt an Red Dead Redemption 2 denken. Ich hatte ja in meiner Rezension zu Red Dead Redemption 2 schon darüber gesprochen, dass es dort durchaus ein Problem ist, dass teilweise Quests und Sammelaufgaben so extensiv sind, dass sie an sich zwar Spaß machen, aber in der beständigen Repetition dessen, was du tun musst, dann irgendwann schon arg ermüdend werden, sodass du wirklich dir dann vor Augen halten musst, ich mache das jetzt, um dann irgendwie eine Belohnung zu bekommen, weil ich muss nicht nur 20 Orchideen sammeln, sondern auch noch 15 Tulpen und 69 Krokodilshäute und so weiter. Ja, also wieso habe ich jetzt die Zahl 69 genommen? Das war jetzt ein bisschen schmutzig. 70 Krokodils heute, Entschuldigung.
Ist das nicht immer so? Also ich komme ja aus ganz stark aus so einem MMORPG-Hintergrund und da ist das ja auch gang und gäbe. Da stelle ich mich ja auch nicht hin und töte aus Spaß 3 Stunden lang in der Party irgendwelche Monster, sondern weil ich...
Ja, du!
Ich möchte ja leveln. Also mein Endziel ist es dann eben natürlich, mein Level abzubekommen und das möglichst schnell und möglichst effektiv.
Aber ist da nicht, das frage ich mich so ein bisschen aus meinen sehr limitierten World of Warcraft-Tagen, weil ich hatte ja da nur mal einen Monat irgendwie von Blizzard gesponsert für ein World of Warcraft-Tagebuch und habe deshalb nur sehr bedingte Erfahrung. Aber nach dem, was ich so erfahren konnte, schien es mir doch so, als ob da die soziale Komponente im Vordergrund steht und deshalb möglicherweise die Questlogiken von MMOs sehr simpel sind, damit man dabei irgendwie sich gut unterhalten kann und eine nette Zeit zusammen haben kann.
Ja, wobei ich das beim Leveln an sich finde ich das jetzt nicht unbedingt. Also ob ich das jetzt alleine mache oder mit jemandem zusammen. Mit jemandem zusammen ist es natürlich netter, weil erstens es geht schneller, du hast meistens Partyboosts. Und zweitens, es macht halt auch einfach mehr Spaß, als jetzt 3 Stunden alleine Monster zu kloppen. Aber an sich, das finde ich eher im Endgame-Content dann extremer. Der ja auch, MMOs sind eigentlich, habe ich so in der Reflexion festgestellt, nur Arbeit.
Es ist schon viel Arbeitslogik darin, weil du natürlich auch im Endgame musst du dich ja dann auch wirklich tatsächlich organisieren und musst das dann ja auch alles planen. Ja, und
ich muss mich auch gieren, ich muss mein Gear farmen, muss mit meiner Gilde Tag für Tag durch die gleichen Instanzen, bis dann wirklich mal jeder sein Zeug hat und ja, das ist schon.
Ist da vielleicht auch Farmen und Grinden? Sind ja so diese beiden Kernbegriffe. Farmen, was darauf hinauslaufen würde, dass man bestimmte Gegenstände oder ja bestimmte Dinge, einfach bestimmte Belohnungen sich wieder und wieder organisieren muss oder eine bestimmte Anzahl an Gegenständen. Wohingegen Grinden ja meint, dass man sozusagen versucht, möglichst im Level aufzusteigen.
Was ja teilweise sogar dann in Lohnarbeit ausartet, wenn Menschen, da gab es mal eine Zeit lang quasi so Goldfarming-Leute, die mussten dann irgendwie in so großen Lagerhäusern, haben die alle so Computer vor sich gehabt für World of Warcraft und dann mussten die für andere Leute quasi Gold farmen oder irgendwelche Dinge und die hast du dann quasi verkauft.
Ja, Figuren aufleveln und die dann verkaufen, ja.
Genau, wo dann auch irgendwie die Kritik war.
Das ist
war.
Aber verboten. Da.
Ja klar, es ist verboten.
Tobi,
da gab's so eine. Hä, ich habe nur darauf hingewiesen, dass es von Phänomen also, geht. Ich habe jetzt nicht gesagt, geht auf die Seite.
Tobi, der farmt da
goldfarmslaves.com oder so. Am Ende gibt's sie noch. Geht da hin, sondern also ich bin ein entschiedener Gegner von solchen Dingen und würde es hier total sogar kritisch sehen, dass ein Spiel am Ende teilweise sogar dazu führt, dass man sagt, okay, nee, das will ich nicht machen. Da gibt's im Endeffekt Leute, die ich dafür bezahle, gut. Gibt es ja teilweise mittlerweile über Microtransactions einfach die Abkürzung, dass du halt irgendwie dann 10 Euro direkt an den Anbieter, also im Endeffekt haben sie einfach dieses Marktsegment dann für sich selber erkannt und gesagt, okay, wenn du halt nicht farmen oder grinden willst, dann zahl halt 10 Euro.
Für mich liegt ja der Reiz am Grinden. Ich grinde grundsätzlich nicht so sonderlich viel, nur wenn es halt erforderlich ist, aber ich erinnere mich sehr gut an meine Erfahrung von Final Fantasy X, hatte ich häufiger schon mal drüber gesprochen, was ja, um überhaupt ins Endgame zu kommen, viele, viele Stunden des Grindes bedarf. Und ich habe da zum Beispiel die Erfahrung gemacht, das war natürlich auf der PS Vita als mobiles Spiel sehr gut geeignet, dass ich das so ein bisschen wie Stricken empfunden habe, weil ich dann immer so nebenbei so ein bisschen gegrindet habe. Die Kämpfe waren
so in der Logikklausur neben mir und ist das Stefan, was machst
du da?
Ja, ich war schon so weit. Also voraus. Nicht in der Klausur, sondern in der Vorlesung zur Klausur.
Man muss aber auch sagen, ich hatte schon zwei Logikbücher vorher durchgearbeitet und kannte das den ganzen Stoff schon und die Logikvorlesung war auch keine unbedingt interessante Vorlesung und ich war trotzdem auch. Ich liebe Logik. Ich liebe Logik. Formale Logik war überhaupt, also mochte ich sehr, ja. Aber die Vorlesung selbst war nicht sonderlich spannend gestaltet, sodass ich wusste das alles schon und dann habe ich mich noch so ein bisschen berieseln lassen und dabei halt gestrickt. Ja, wenn da irgendwie, da sitzt jemand und strickt, dann würde man auch nicht sagen, boah, das strickt ja beim, ne, das geht ja nicht. Aber beim Grinden dann, ich habe ja nur so ein paar Monster besiegt, muss immer nur wieder XXXXX, okay.
Ja, weil man halt davon ausgeht, dass erstmal ein Videospiel deine Aufmerksamkeit stärker beeinflusst als zum Beispiel Stricken, was ja tatsächlich irgendwann vielleicht auch ins Muskelgedächtnis übergeht, wo du einfach nur noch vor dir her strickst.
Das ständige X drücken auch.
Ja, klar, aber du weißt ja nicht, was du da gerade spielst und inwiefern das vom Aufmerksamkeitsgrad so stark ist wie Stricken. Ich habe aber also, auch noch nie gestrickt. Hat dir jemand schon mal gestrickt?
Meine Mama strickt, die guckt auch nebenbei Fernsehen und so. Ja, also natürlich. Das geht da auch total. Ist im Autopilot bei meiner Mutter.
Richtig, genau. Und das ist so funktioniert bei mir Grinden auch. Und dann ist es im Grunde eigentlich auch, also das ist ja nichts anderes als eine repetitive Arbeitstätigkeit, die man auch aus einem rein extrinsischen Interesse ja macht. Weil du grindest ja nicht aus Spaß, sondern weil du am Ende hoffentlich irgendwas dafür bekommst oder irgendetwas Neues erreichst, was vorher nicht zugänglich war.
Ja, und ja, dann auch von der Narration her muss ja nichts folgen. Also ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, einen Podcast diesen zum Beispiel. beim Grinden von hier Final Fantasy zu hören oder irgendwas anderes währenddessen zu machen, was ja dann auch den Vorteil hat, dass ich gleichzeitig spielen kann und, was weiß ich, Soziopod oder so höre.
Genau, zu dieser, oder Pixel-Diskurs, ja, genau, ja, aber zu dieser. Ja,
also die Leute, die uns zuhören, brauchen jetzt hören uns nicht, ja schon. Nicht hey, die Werbung, sondern obwohl das ist der Versuch, die Leute dazu bringen, uns noch mehr zu hören.
Aber ich darüber, genau dieses Thema haben wir in der letzten Lounge gesprochen, beziehungsweise in der ersten Folge der Lounge, was ja eine kleine Spezialepisode war, die vor 2 Wochen, glaube ich, erschienen ist. Und für die ist jetzt noch Nachfolgethema, haben wir schon, aber noch keinen Termin. Aber ja, das ist sozusagen Second-Screen-Nutzung und andere Sachen machen beim Spielen, darüber haben wir da gesprochen. Aber es gibt ja durchaus andere Möglichkeiten noch, wie Spiele in Arbeit ausarten können. Ich habe mir jetzt zuerst mal natürlich aufgeschrieben, dass es, also jetzt haben wir so ein bisschen so Open-World-Rollenspiele und MMOs und das dazugehörige Farmen und Grinden. Das ist also auf jeden Fall irgendwie doch Teil von einer Arbeitslogik. Es gibt auch Spiele, die machen das sehr direkt, heben das sehr deutlich hervor. Ich hatte ja schon angeteasert, gerne über Stardew Valley zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Ich hab das nämlich auch angefangen und absichtlich ausgelassen in der Spielewoche, um da jetzt auch darüber sprechen zu können.
Na, dann bin ich mal gespannt. Klärt mich doch mal auf.
Bist du vertraut mit Stardew Valley?
Nein.
Harvest Moon.
Stardew Valley ist im Grunde... Harvest Moon kennst du?
Ja.
Also, das, ja, es ist
gleich in Grün,
ist
nur Grunde, besser.
Ist im Grunde Harvest Moon in gut. Ja,
es ist, also Harvest Moon war auch schon gut, aber...
Harvest Moon war gut, aber es ist Harvest Moon in sehr gut.
Ja, okay. Außerdem ist es 20 Jahre her.
Ja.
Noch länger.
Es kamen ja dann noch Harvest Moon-Spiele, aber die waren halt nicht mehr gut.
Ja, nee.
Nur das erste zählt.
Es gibt
gibt nur ein Harvest Moon.
Ja, und also das ist diesmal nicht die Zelda-Position im Sinne von, ich fasse es nicht an, weil das erste war so gut, sondern ich habe gesehen, es gibt verschiedene Harvest Moon... Nein.
Aber Stardew Valley ist sozusagen eine, es ist im Grunde eine Farming-Simulation, erstmal relativ klassischer Natur. Man kommt auf eine, hat so eine leerstehende Farm, um sich so ein bisschen zurückzuziehen vom stressigen, modernisierten
Kapitalismus, Turbokommunismus, von der Arbeit bei Jojova.
Joja.
Klingt immer wie Java.
Richtig, und da fängt man dann eben an, seine Pflanzen dort anzubauen.
Pastinaken.
Baut sich das immer weiter auf, eben über den Verlauf von, ich glaube, 3 Jahren sind es insgesamt. Ich bin mittlerweile bei 70 Stunden ungefähr und bin jetzt so knapp die Hälfte durch. Also,
das hättest du mir nicht sagen sollen.
Warum?
Das ist 3 Jahre dauert.
Das sind 3 Jahre, natürlich.
Okay, warum? Ich werde die nächsten 3 Jahre mit Stardew Valley verbringen. Nämlich zu Workification. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich habe es mir auch hauptsächlich aus diesem Grund gekauft, dass ich jeden Morgen, so nachdem ich meinen Workout gemacht habe, exakt einen Tag Stardew Valley spiele und dann quasi bis zum nächsten Tag warte, um es weiterzuspielen, weil es hat ja
Ein Ingame-Tag,
genau, das ist so 10, 15 Minuten lang.
Das könnte ich nicht. Du hast mir das ja schon im Vorhinein, hat Tobi mir das schon erzählt, dass er das so machen möchte. Das Problem ist, die Ingame-Tage in Stardew Valley sind super kurz. Also man muss natürlich seine Sachen erledigen. Man muss seine Pflanzen gießen, man muss seine Kühe melken, aus dem Milch Käse machen und so weiter. Dann den ganzen Kram verkaufen. Und dann will man ja idealerweise noch 1, 2 andere Dinge tun, für die man dann noch Zeit hat. Ich gehe nochmal angeln oder ich gehe in die Stadt und spreche mit ein paar Leuten, gebe ihnen Geschenke, damit ich dann heiraten kann, Kinder kriegen kann und so weiter.
Ich gebe Leute ein Geschenk, um sie heiraten zu können.
Bin nur gerade ganz fasziniert davon, so von diesem Spiel.
Ja, es ist durchaus empfehlenswert. Es ist vor allem von einer Person gemacht. Concerned Ape ist das Pseudonym. Eric Barone heißt der, glaube ich, tatsächlich. Ja, genau, Eric Barone. 2016 ist es für PC erschienen und mittlerweile gibt es das für alle möglichen Plattformen, inklusive der Konsolen, aber auch irgendwie mobile Plattformen. Und auf dem PC sogar im Multiplayer-Modus.
Mhm. Okay.
Kannst du dann mit mehreren Leuten an einer Farm rumwurschteln?
Oh, aber ja, nicht. Ich habe tatsächlich auch Freunde, die zusammen Anno spielen, was ich aber auch sehr merkwürdig finde, weil das ist so ein Spiel, das mache ich alleine. Da möchte ich nicht, dass mir jemand dann.
Also Civilization Multiplayer ist toll.
Ja, und Stardew Valley als Multiplayer kann ich mir gut vorstellen. So, Stefan hier, da hinten, gieß mal die Pastinaken, ich gehe mal Holz holen.
Hast du heute schon die Kühe gemolken?
Richtig, genau. Du hast dann halt eben, also du kannst dann, glaube ich, mittlerweile mit dem neuesten Patch kannst du dann sogar aussuchen, ob du ein geteiltes Geldkonto hast, dass jeder sein eigenes Geld hat oder ob man eins zusammen hat quasi. Und du kannst dann halt mit mehr Leuten, kannst du natürlich auch mehr erledigen innerhalb von kurzer Zeit, denn die Zeitslots sind immer sehr kurz, weshalb ich das nicht so ganz, dieser Plan, immer nur einen Tag zu spielen, das würde mich immer so rausreißen. Weil ich muss in Stardew Valley immer voraus ausdenken. Ich muss schon so irgendwie 2, 3 Tage in die Zukunft planen. Du wirkst sehr verwirrt, Natascha.
Es verwirrt mich ein bisschen. Also vielleicht, ihr werdet mir sicherlich gleich erklären, was euch genau daran Freude macht. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nach meinem 8-Stunden Arbeitstag, nachdem ich dann vielleicht noch mal kurz beim Sport war und an meiner Disk geschrieben habe, mich dann damit zu beschäftigen, quasi im Spiel ja wirklich zu arbeiten, eine Farm zu bestellen, damit ich irgendwann heiraten und Kinder kriegen kann. Das ist ja nicht mal mein Real-Life-Plan. Warum sollte ich das spielen?
Ah, du musst das auch, muss man dazu sagen, der Stardew Valley hat einen starken Diversity-Fokus, der aber nicht so in your face ist, sondern einfach ganz selbstverständlich implementiert, sodass es zum Beispiel keine heteronormative Ideologie, die dort zugrunde liegt, sondern du kannst alle möglichen Personen daten, die irgendwie Single sind. Das Daten funktioniert interessanterweise für mich so, da ich ich habe nicht so die Zeit, mich damit zu beschäftigen, wer genau was jetzt mag. Mittlerweile kriege ich das so ein bisschen raus, weil du musst den Leuten halt immer Geschenke geben. Und deshalb kriegt bei mir jeder, kriegt jeder Käse. Es gibt immer Käse. Und ich habe tatsächlich, ich habe geheiratet mittlerweile, allein weil ich dieser Person so viel Käse geschenkt habe. Das funktioniert doch auch so im echten Leben.
Das finde ich halt persönlich eigentlich hochproblematisch, die Vorstellung von, ich muss herausfinden, was eine Person mag.
Und dann muss ich sie so lange beschenken, bis sie mich heiratet.
Nein, aber du kannst mir 2 Geschenke pro Woche, deshalb musst du immer, und dann immer wieder Käse vorbeibringen.
Deswegen bin ich auch noch nicht verheiratet, weil ich habe das einfach noch nicht durchschaut.
Weil du kein Käseimperium hast.
Ja, generell auch mit dem Verschenken, so dass ich Leute kaufen muss, habe ich einfach noch nicht durchschaut.
Ja, ich habe mal einen Käse geschenkt bekommen, so ein ganzes Leib, vielleicht war das...
Vielleicht war das eine große Geste der Liebe.
Nee, es war eigentlich eine sehr nette Geste von einem sehr netten Menschen. Aber
das ist aber ein Problem, also Beziehungskonstruktionen in Spielregelsystemen zu operationalisieren, ist immer ein großes Problem. Das ist in The Sims ja nämlich auch.
Ja, ja.
Daran musst du wahrscheinlich auch denken.
Flirten,
Schokolade, genau. Heiratsantrag. So,
ja, und ihr habt die Vorstellung, dass ich eine Person geben muss, was sie gerne irgendwie hat, im Sinne von, du musst nur also quasi komplementär sein, so wie das ja auch bei so Dating-Plattformen. Führt uns jetzt ein bisschen weg, aber kurze Kritik im Sinne von, ah, okay, du magst Tennis, die Person mag auch Tennis, hier Match, so ungefähr, finde ich durchaus auch problematisch, so diese Vorstellung. Wir müssen uns quasi einen Ego-Klon von uns finden, was ja auch in solchen Geschichten mit drin ist.
Ein Leben auf dem Tennisplatz, ja.
Schwierig.
Aber das ist auf jeden Fall, Stardew Valley hat viel Charme, muss man sagen. Es hat einen wahnsinnig tollen Soundtrack, es hat diesen schönen, recht abstrakten, pixeligen Look. Es ist sehr schön geschrieben und hat sowas unheimlich Beruhigendes. Und ich glaube, da spielt diese Arbeitslogik mit rein. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung schon mal gemacht hast, Natascha, auch wenn du von Farmen und von Grinden und den MMOs, irgendwie macht man ja auch dann repetitive Dinge. Wenn du daran denkst, ich glaube tatsächlich, dass gerade das Beruhigende daran ist, dass es so eine Arbeitslogik hat. Dass ich weiß, irgendwie, ich wache auf in Stardew Valley, ich gieße meine Pflanzen, ich schaue nach meinen Hühnern und meinen Kühen und meinen Schweinen und dann, wenn ich alles erledigt habe, dann gehe ich nochmal in die Stadt und mache da was und so, ne? Also das zieht einen in so einen Sog. So eine Arbeitslogik ist ja auch eine, die einen so reinzieht, weil man immer nach dem nächsten Ziel strebt.
Und das hat ja auch was Motivierendes. Keine entfremdete Lohnarbeit. Du verkaufst zwar schon Dinge auch, aber du hast ja so diese, also es arbeitet halt stark mit dieser Romantisierung und auch mit der Abgrenzung gegenüber neoliberalen Turbo-Kapitalismus, wie man das auch immer nennen möchte, weil das wird ja direkt schon am Anfang vom Spiel, wird das ja eigentlich relativ stark gemacht. Ich fand das witzig, dass der Opa ist es, glaube ich, oder der Vater, der hat so einen langen, großen Rauschbart und ich musste kurz lachen, weil ich so dachte so, okay, Karl Marx möchte mir seinen Hof vermachen. Aber er hat leider kein Rot an, sonst hätte er wahrscheinlich ausgesehen wie der Weihnachtsmann. Aber du sitzt dann halt, nachdem du bekommst so einen Brief und du sitzt dann vor so einem Computer, wo dann diese Firma wieder steht, Joja, Here to Thrive oder so, oder Drive auf jeden Fall. Und dann hast du irgendwie so, da ist so ein riesen Bildschirm vor dem Pixelmännchen oder Weibchen, wie auch immer. Und rechts davon ist zum Beispiel auch, da muss ich auch sehr lachen, gibt es dann so eine Booth quasi, wo auch jemand gearbeitet hat, wo so ein Skelett liegt. Also das ist so ziemlich stark in your face, so hier ist irgendwie die schlimme Arbeitswelt im Massenbüro und dann öffnest du halt diesen Brief nach 3 Jahren, weil es dann Zeit ist, weil du dann vom modernen Leben erschöpft bist und dann fährst du halt von dieser grauen Welt zurück in diese Farm quasi und da sind alle nett und es läuft Musik und so und auch damit du nicht vergisst, wie schlimm es war im Büro, gibt es einen Supermarkt.
Den Joya Market.
Genau, den Joya Market, wo dann quasi auch so diese kalte Welt des Supermarktes wieder gezeigt wird, im Gegensatz zu deiner tollen kleinen Farm, die unabhängig ist von dem Bösen da draußen. Also es ist auch ein bisschen platt, fand ich jetzt zu Beginn, aber ich bin jetzt erst bei Tag 3.
Ja, offensichtlich. Also, ich würde sagen, ich habe das, glaube ich, ausgerechnet, wie lange du Stardew Valley spielen müsstest, wenn du jeden Tag, jeden realen Tag einen diegetischen Tag Stardew Valley spielst. Und ich meine, es war ein knappes Jahr, dass du das durchhalten müsstest, wenn du jeden Tag einen Tag spielst.
Aber wenn du meintest, es sind 3 Jahre. Achso,
es sind 3 Jahre.
Stardew Valley sind die Tage nicht 365 Tage lang, oder was?
Genau, ja. Es ist immer, also dann ist dann irgendwie, gibt es dann Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jede dieser Seasons hat, ich glaube, zwischen 28 und 31 Tagen. Also Pi mal Daumen müsste es ungefähr ein Jahr sein, den du das durchhalten müsstest, um dann, aber das würde mich mal so rausreißen, weil ich will in dieser Arbeitslogik dann gerne auch drin bleiben.
Das reißt mich tatsächlich so ein bisschen raus, aber für mich ist es dieses Comfort-Game morgens zum Aufstehen, also nachdem ich irgendwie meine Runde Dance Dance Revolution gespielt habe, kann ich dann noch kurz irgendwie beim Frühstück auch schon so ein bisschen so in diese Arbeitslogik reinkommen und dann gehe ich halt zur Arbeit. Also ich habe da dann auch nicht genug Zeit für und dafür.
Du stimmst dich auf die Arbeit ein mit Stardew Valley.
Ja, oder einfach auf den Tag im Sinne von, ich habe schon so ein bisschen was erledigt, Aufgaben und solche Dinge schon geschafft. Aber ich finde es tatsächlich eigentlich ein interessantes Experiment, zu schauen, A, ob ich das durchhalte und A, was das mit meiner Spieleerfahrung macht. Ich mache das, glaube ich, mal. Ich hätte gern am 1. Januar damit angefangen. Jetzt habe ich so einen komischen Tag.
So. Ja, aber das ist ja, das kommt ja sowieso
auf. Zum Tag der Arbeit. Naja, wenn es ein Jahr wäre, also 365 Tage, aber wahrscheinlich ist es
aber nicht mein ganzes dreimal durch das Jahr quasi in Stardew Valley.
Also, ja, ich gucke einfach, wann ich fertig bin.
Es ist aber auf jeden Fall
eine ähnliche... Ich muss heute tatsächlich noch spielen.
Es ist eine ähnliche Situation wie bei The Sims. Weil da kannst du es vielleicht besser nachvollziehen, Natascha.
Ja. was auch eigentlich... keinen Sinn macht, dass man so gerne die Sims spielt.
Macht das keinen Sinn? Das frage ich mich nämlich. Oder macht es nicht gerade Sinn?
Ich weiß es nicht. Also bei mir ist Sims einfach so ein, das war so eins der ersten PC-Spiele, mit denen ich damals so richtigen Kontakt hatte. Damals das allererste Sims. Das wollte ich auch total gerne haben, nachdem ich das bei meiner Nachbarin gespielt habe. Aber ich durfte das nicht haben, weil mein Papa das sehr verwerflich fand, Menschen zu kreieren und diese zu steuern. Womit er auch irgendwie recht hat.
Nein.
Hat mich jetzt nicht davon abgehalten, das bei der Nachbarin zu spielen. Und mittlerweile bin ich auch stolze Besitzerin des Sims 2, 3 und 4 gewesen. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt, gerade am Mittwoch. Ich hatte meinen freien Tag. Ich habe dann morgens angefangen, erstmal in Blade & Soul meine Daily Quests zu machen, wie man das halt so macht als fleißiger MMO-Spieler. Am besten auch mit, da hatte ich dann mal richtig Zeit, da konnte ich das dann auch mit allen 6 Charakteren machen, was ich normalerweise nicht mache.
Hat das immer dieselbe Quest mit 6 verschiedenen Figuren gemacht?
Genau, man hat jeden Tag 3 andere Quests. Und wenn man das sind 3 andere Instanzen, die macht man am Tag und dann kriegt man irgendwie eine tolle Belohnung, weil man die gemacht hat. Die wechseln täglich mal durch. Und die kann man mit jedem Charakter machen. Und normalerweise mache ich das nur mit 3 und am Mittwoch habe ich es dann sogar mit allen 6 gemacht und dann habe ich angefangen, die Sims zu spielen und ich glaube tatsächlich sogar bis in den Abend.
Und du bist verstört darüber, dass ich in Stardew Valley so ein paar Pflanzen anbaue.
Ja, fällt mir auch gerade selbst auf. Gerade auch die Sims ist ja auch einfach unheimlich repetitiv. Die gehen jeden Tag, die haben jeden Tag ihren gleichen Tagesablauf, die stehen auf. Hoffentlich geht es ihnen gut, bis sie zur Arbeit müssen und dann gehen sie erstmal zur Arbeit und dann kommen sie nach Hause, dann machen sie noch ein bisschen was für ihren Spaß oder für ihre Fähigkeiten und dann gehen sie schlafen und am nächsten Tag gehen sie wieder zur Arbeit.
Hast du dieses Arbeits-Add-on?
Ja.
Von die Sims 4? Weil das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur die Sims 4, das Basisspiel, und da verschwinden die Sims ja einfach immer nur. Ja. Man geht ja nicht mit ihnen zur Arbeit.
Aber das ist total cool, mit ihnen zur Arbeit zu gehen.
Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich dich gerade danach fragen, wie du das findest und wie du das einschätzt, dass man dann tatsächlich, das wäre sozusagen die Überleitung zum nächsten Bereich quasi, Spiele, in denen man tatsächlich auch zur Arbeit geht und aktiv Erwerbsarbeit quasi betreibt, was Stardew Valley ja in dem Sinne nur so bedingt ist, weil es ist ja Teil der kompletten Existenz eines Menschen.
Ist aber halt keine Lohnarbeit.
Genau, ist keine Lohnarbeit, richtig.
Man kann halt unterscheiden zwischen Arbeit, selbstständiger Arbeit und Lohnarbeit. Also hast du ja bei Stardew Valley in dem Sinne bist du ja Farmer, Kleinstunternehmer, du bist ja quasi deine Ich-AG so ein bisschen. Du bist ja nicht unabhängig von den Dingen. Wobei du kannst theoretisch wahrscheinlich kannst du auch aufhören, Sachen zu verkaufen und versuchen, über Fischen und solche Geschichten dich selbst zu versorgen. Das wäre nochmal so eine Frage. Ist aber uns weg von der eigentlichen Frage.
Also Lohnarbeit wäre ja quasi so ein anderer Bereich. Und das ist bei die Sims ja tatsächlich recht stark ausgeprägt, dass du dann verschiedene Karrieren hast und diese Karrierestufen durchläufst. Mhm. Ist das denn gut? Würde ich die Frage jetzt nämlich umkehren und fragen, was ist dann der Reiz, in die Sims zur Arbeit zu gehen, wenn du weißt, ich muss jetzt gleich zur Arbeit oder ich komme gerade von der Arbeit und jetzt gehe ich in die Sims erstmal eine Runde arbeiten.
Ich glaube, bei den Sims ist es eher, dass man da ja auch sehr interessante Karrieren hat, die man halt eventuell in seinem echten Leben nicht hat. Was ich zum Beispiel total toll finde, ist die Schauspielerkarriere. Ich bin halt nun mal leider keine Schauspielerin, aber es macht mir große Freude, mit meinem Sim ans Set zu gehen und ihn dann schminken. Dann hat man immer verschiedene Aufgaben, die man eben erfüllen muss bei der Arbeit. Als Schauspieler muss man sich zum Beispiel prinzipiell immer mal schminken lassen und sich das Kostüm holen und dann gegebenenfalls hier, was weiß ich, knüpfe irgendwo noch Kontakte oder iss mal was oder rede mit dem Regisseur oder so. Und man wird ja dann auch besser, also je öfter man das macht, desto besser wird man. Man steigt die Stufen auf, man hat dann größere Castings, größere Produktionen. Das geht dann vom Werbespot bis zum Kinofilm. Ja, das ist schon dann auch ganz lustig, das auch mit anzusehen.
Ich glaube, das ist ein inhärentes Versprechen dieser Arbeitslogik oder der Karrierelogik in Spielen. Die Idee, hat mit Hartmut Rosa gesprochen, jetzt das Welt in Reichweite bringen. Immer Fortschritt machen, immer Zugriff auf Neues haben, da natürlich vor allem durch die eigene Leistung vorangetrieben zu sein. Weil die Erfahrung in der nicht-fiktionalen Realität, ja, irgendwie vielleicht sich sehr viel Mühe zu geben und dennoch kommen die Belohnungen nur sehr langsam. Gerade im geisteswissenschaftlichen Betrieb kann man auch schon mal 3 Jahre irgendwie an der Promotion arbeiten, bevor irgendwie, ja, also klar, man kann natürlich noch andere Sachen zwischendurch machen, aber Belohnungen in der Realität kommen manchmal sehr verzögert, kommen sehr spät, wenn es sich überhaupt auszahlt, und es gibt einfach nicht dieses Versprechen, entgegen des Bestrebens des Neoliberalismus oder der FDP auch, so wie sie es ja ganz manifest mit Christian Lindner irgendwie zum Ausdruck bringt. Es gibt nicht dieses Versprechen, dass wenn du dir Mühe gibst und das machst, dann wird das und das als Erfolgs, als Belohnung passieren.
Ja, wobei da ist ja wieder der Versuch der Gamification, das wieder umzudrehen. Also quasi die Arbeitswelt dann umzudrehen auf solche Geschichten wie du hast das und das erledigt, hier bekommst du dann halt irgendwie bei Habitica, bekommst du 10 Gold, wenn du halt irgendwie dein Workout gemacht hast oder was weiß ich, kannst dir alles dann selber einstellen, sagst, ich belohne mich mit 100 Gold für die Abgabe meiner Masterarbeit oder solche Geschichten, wo du dann doch wieder quasi die Instant Gratification hast, oder du sagst, jedes Mal, wenn ich einen Text gelesen habe, esse ich halt ein Gummibärchen.
Ja, das ist ja der Reiz der Gamification, liegt ja gerade im mangelnden Reiz der Realität sozusagen.
Genau, oder dass du halt auch Entwicklungsschritte, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte meine Musikkarriere mal wieder anstoßen, dass ich sage, okay, ich lerne erstmal bestimmte Stücke und danach schalte ich quasi erst, was weiß ich, Bach quasi frei und setze mich dann daran. Du kannst ja auch quasi deinen eigenen Lernprozess so ein bisschen spielifizieren. Das ist das, was ich vorhin schon mit hier Level Up Your Life von Steve Camp so ein bisschen angeteased habe. Aber das ist halt quasi nochmal die Gamification-Seite. Ja. Bei der Workification finde ich aber spannend, dass das eigentlich auch nicht ja auf Spiele bezogen ist, weil mir ist wieder eingefallen, wie wir zum Beispiel als Kinder einen kleinen Staudamm bei uns bei dem Bach, der bei meinen Eltern quasi vor der Haustüre ist, wo wir dann quasi gespielt haben, so einen Staudamm zu bauen und dann quasi auch so verschiedene Rollen verteilt haben und so, dass wir da ja auch arbeiten gespielt haben, dass das auch ein Stück weit der Reiz ist von so Spielen, die mir Arbeitsgelegenheiten bieten. Ich kann mich so ein Stück weit damit auf meine Arbeit vorbereiten, was ja daran liegt, wenn ich quasi als Kind irgendwie, was weiß ich, Sandkastenspiele ja auch mache. Und aber ich kann halt so ein bisschen das auch dann spielifizieren.
Ja, Kinder spielen ja auch immer Rollen und Rollenerwartungen sozusagen. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen über Open-World-Titel, über MMOs, über Grinding, Farming. Wir haben gesprochen über Farming-Simulation, Lebenssimulation, natürlich Landwirtschaftssimulator ist hier nicht zu vergessen. Ja, also auch da gibt es ja viele unterschiedliche Titel, die in einen solchen Bereich gehen. Aber es gibt natürlich auch Spiele, oder sehr viele Spiele ist mir sogar aufgefallen, in denen sozusagen der Protagonist oder die Identität des Protagonisten maßgeblich mit seiner beruflichen Rolle verknüpft ist. Ich würde das mal sagen, und das ist tatsächlich ein bisschen überspitzt gewählt, so diese Men-at-Work-Geschichten. Die sexistische Konnotation des Men-at-Work ist hier bewusst gewählt, weil oftmals sind es natürlich auch männliche Figuren. Aber ich dachte zum Beispiel an Half-Life. Half-Life von 1998, ach so, ja, wo es natürlich heißt, Gordon Freeman ist eigentlich bestimmt durch die Tatsache, dass er Wissenschaftler ist. Auch aufgeschrieben habe ich mir Firewatch. In Firewatch ist Henry zwar nicht in seiner gänzlichen, es ist eine sehr reflektierte Darstellung, sehr diverse Darstellung, aber dort geht es auch im Grunde um einen Job, den eine Figur annimmt, nämlich auf so einem Feuerwachturm quasi. Max Payne Max Payne ist ein Polizist, ja, und in Max Payne 3 ist er halt eben Bodyguard. Und das ist seine komplette, das, die komplette Spielhandlung und seine komplette Identität ist eigentlich auf das Bodyguard-Sein reduziert.
In allen, also nicht allen, aber vielen von den großen Ego-Shootern bist du im Endeffekt Soldat.
Du bist Soldat. Du bist eigentlich dann Berufssoldat und ja, wirst aber in deiner kompletten Identität, die komplette Identität des Menschen wird von der Rolle in der Erwerbsarbeit geschluckt quasi.
Ja,
das einzige konstitutive Moment.
Bei Spider-Man ist es ja interessanterweise so, dass die Erwerbsarbeit immer in Konkurrenz steht zu der Superheldenrolle, die ja keine Lohnarbeit ist und auch keine, also ist schon Arbeit.
Aber keine Lohnarbeit.
Genau.
Ja, aber das ist dann oft bei Superhelden dann ja so, weil die dann ja auch maskiert sind und eine, aus, also gerade eben um aus dieser Rolle, die eigentlich familiär oder beruflich gebunden ist, in irgendeiner Form auszusteigen und eine andere Rolle anzunehmen.
Ja, 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 aber da halt nicht nur auf der Lohnarbeitsebene, sondern auch quasi auf der Identitätsfrage,
ja,
also wo es das spannende, die spannende Überlegung gibt, dass Peter Parker zwar Spider-Man ist, aber Spider-Man nicht zwingend Peter Parker sein muss.
Ja, genau, und das ist ja auch, glaube ich, so eine Sehnsucht des Ausbrechens aus der beruflich zugeschriebenen Rolle. Denn wenn wir einen Menschen kennenlernen und fragen, was machst du oder wer bist du oder sowas, ja, dann ist es üblicherweise so, dass die Antwort oftmals mit dem einhergeht, was man beruflich so tut. Also es gibt da eine gewisse Maßen eine Absorption der Identität in der Erwerbsarbeit.
Ja, oder vorher, und was studierst du so?
Was studierst du so, genau, ja.
Ja gut, in Marburg ist das jetzt natürlich nochmal ein Spezialfall, aber
was machst du so? Und es macht ja natürlich, ich will auch gar nicht sagen, dass es keinen Sinn macht oder dass es dumm sei oder was auch immer, aber es hat auf jeden Fall, einige Implikationen, die mitunter problematisch sein können, glaube ich. Und es führt auch eben dazu, dass in Spielen das, was wir spielerisch eben nachempfinden oder wonach wir uns möglicherweise auch sehen, sind sozusagen Manifestationen beruflicher Rollen. Es gibt dazu auch Reflexionen, habe ich mir nämlich auch drüber Gedanken gemacht, wenn man denkt an solche Titel wie Always Sometimes Monsters. Ist es bekannt? Always Sometimes Monsters? Ein unglaublich deprimierender Titel, in dem mitunter die Erwerbsarbeit, in dem es dann so ist, dass du dann in so einer Tofu-Fabrik arbeiten musst und du hast irgendwie so, also du hast irgendwie überhaupt kein Geld, du musst es ewig lange machen, um irgendwie auf so ein gewisses Einkommen zu kommen. Das Spiel zerschmettert dich so richtig unter dieser Arbeitslast, weil du immer wieder dasselbe machst und das ist so richtig stumpf. Und das muss aber auch so sein, weil es versucht sozusagen die Erwerbsarbeit da in dem Fall auch kritisch zu perspektivieren. Auch solche Titel wie Actual Sunlight, in dem es um Depressionen geht und um die Unmöglichkeit, den Erwartungen des beruflichen Lebens gerecht werden zu können.
In The Witcher ist die Berufsbezeichnung schon im Titel.
Also der Hexer, ja, natürlich. Ja. Also es gibt, ich glaube, es ist ein weites und interessantes Feld. Das ist mir beim Thema Workification überhaupt erst aufgefallen, dass es sozusagen diese Berufsbindung oftmals gibt, als Berufsbindung als Identitätsbildung in Spielen oder überhaupt wahrscheinlich in Erzählungen.
Ja gut, das ist halt auch immer die Frage, inwiefern ist das Privatleben eines Protagonisten interessant und inwiefern ist nicht gerade die Arbeit auch etwas, wo es halt spannend ist, da reinzuschlüpfen und wo halt auch was passiert. Wobei es natürlich
ja,
aber auch
Leben dann,
ja gut, ist halt die Frage, was, also bei Heavy Rain zum Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Arbeit nicht im Vordergrund, sondern die Frage nach dem Verhältnis zwischen Vater und Sohn, beziehungsweise mit dem Verlust von potenziell halt deinem Sohn, also der Kampf um quasi eigentlich das Erhalten und vorher auch das Zerstören des Privatlebens, womit dann natürlich aber auch die Schwierigkeiten im Arbeitsleben angedeutet wird, aber da steht es ja nicht so stark im Vordergrund,
naja,
genauso.
Eine der vier Figuren ist beruflich Polizist, ne? Und,
ja, gut, ich habe jetzt vom Hauptprotagonisten ausgedacht, aber ja klar, da ist die Polizistseite,
ja,
private,
genau, also da
genau,
bist
Polizist
auch
und großen, Privatdetektiv, also ja, genau,
du bist
also
im großen Büro und es geht dann auch um die Initiation am Arbeitsplatz,
ja,
es geht darum, den Schlips zu binden, während man vom Chef zu binden, ja, um sich irgendwie so ein bisschen dort auf Vitamin B.
Ja, Life is Strange, im Endeffekt bist du Schülerin, das ist deine Arbeit für den Abschnitt des Lebens. Wenn man das als Arbeit denken will, ist halt Vorbereitung auf die Lohnarbeit. Aber du bist Großteil bist du Schülerin.
Also ich glaube,
und wirst auch als so eingeführt.
Ich glaube tatsächlich, vielleicht wäre das mal spannender, sich genauer anzuschauen. Das wäre, glaube ich, ein gutes Thema auch für so Sachen wie so Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Promotionen und so weiter.
Artikel auf
Pixeldiskurs.de zum Beispiel. Sich mal genauer anzuschauen, Was sind das eigentlich für Rollenzuschreibungen, die in Spielen so prävalent sind?
Gut, was du natürlich ansonsten noch hast, ist quasi die Überfunktion quasi des Herrschers, sowas wie Age of Empires, nimmst du ja nicht eine Arbeitsrolle ein, sondern du bist im Endeffekt der Herrscher über einen kleinen Staat und dann müssen andere Leute für dich arbeiten. Müssen
andere für dich arbeiten.
Dann delegierst du Arbeit und da arbeitest du ja nicht mehr selber.
Mhm. Richtig, ja. Richtig.
So was gibt es halt auch noch.
Das wäre sozusagen die Befreiung von der Arbeit, wäre dann sozusagen der Gottessimulator, wobei da bist du ja auch irgendwie in Arbeitsprozesse eingebunden eigentlich.
Ja, du musst halt, also musst halt Arbeit planen und so weiter. Das ist ja in dem Sinne auch Arbeit. Aber da gibt es dann den Arbeiter auch als Figur zum Beispiel.
Ja.
Abgegrenzt zu dem Ritter, der zum Kämpfen da ist. Die einen arbeiten, die andere kämpfen.
Ich habe mich mal so reinziehen lassen in so eine Welle von Daily Quests. So ähnlich wie du das berichtet hast, Natascha. In Rayman Legends war das nämlich so, dass um eine Platin-Trophäe in Rayman Legends zu bekommen, musste man jeden Tag, meine ich, es war jeden Tag, so Online-Challenges absolvieren und das, glaube ich, auch über ungefähr ein Jahr hinweg. Und da habe ich mich auch in so einen Sog mal reinbegeben, in so einen Arbeitslogik-Sog. Und das war dann teilweise auch so, ach, ich muss das ja heute noch kurz machen.
Aber das ist ja natürlich auch Spielerbindung. Wenn man jeden Tag etwas erledigen muss, um eben etwas zu bekommen, dann garantiert man eben, dass sich jeden Tag zumindest Menschen da einloggen und das spielen. Und deswegen hat das ja auch so einen großen, es ist eine große Komponente generell von MMOs, weil die Publisher wollen ja, dass die Leute das Spiel spielen. Die wollen viel Traffic auf ihrem Server und je mehr du spielst und je involvierter du in das Spiel bist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du zum Beispiel Geld ausgibst für das Spiel, um dir irgendwelche Premium-Versionen oder Dinge zu kaufen, weil du vielleicht einfach ermüdet bist vom ganzen Farmen. Und das ist ja einfach reines Marketing auch.
Ja. Turning players into payers, wie Jim Sterling sagen würde. Ich frage mich da auch, ist das etwas, wo, wenn du jetzt sagst, du bist viel im Multiplayer, viel im MMO und Online-Rollenspiel-Segment unterwegs, ist das was, also beobachtest du, dass es zunimmt in diesen ganzen Games-as-a-Service-Gedanken?
Ja, also man versucht immer die Spieler, also man versucht immer das so zu machen, dass es möglichst attraktiv ist, dass man bezahlt. Natürlich, die möchten ja. Also ist zum Beispiel bei Blade & Soul so, man kann das komplett kostenfrei spielen. Man kann allerdings auch eine Premium-Mitgliedschaft abschließen. Ich bin auch Premium-Mitglied. Die kostet, was weiß ich, 10 Euro im Monat oder 15. Also jetzt nichts Dramatisches. Aber wenn man das zum Beispiel hat, dann bekommt man zum Beispiel für erlegte Monster Geld. Also Ingame-Währung. Zwar nur ein bisschen was, aber es ist immer noch besser als nichts. Oder man bekommt mehr XP, man levelt schneller und man bekommt dann halt gewisse Vorteile, die, wenn man viel spielt, wenn man effektiv spielt, wenn man jeden Tag spielt, natürlich was wert sind. Und deswegen möchte man ja, dass die Leute jeden Tag spielen, damit es wahrscheinlicher ist, dass sie eine solche Mitgliedschaft abschließen.
Spannend wird es dann natürlich auch noch bei solchen Mitgliedschaften und so weiter, wenn du irgendwann sehr stark nur noch deiner Lohnarbeit nachgehst, um dann quasi diese Dinge die bezahlen zu können. Das ist auch
das
ein Stück
ja
weit
auch
von Workification.
Ja, das wäre dann so eine völlige Absorption. Habt ihr schon mal ein Spiel abgebrochen, weil es zu sehr Workification war? Weil ihr euch gedacht habt, boah, also diese ganze, also jetzt diese 5000 Sachen irgendwie zu erledigen oder mir das so irgendwie zu erarbeiten, da habe ich jetzt keine Lust drauf?
Weiß ich jetzt so stark nicht mehr, wo ich jetzt aber tatsächlich von einem Kauf schon fast abgeneigter bin, nachdem ich nämlich das Video von Behind, der nämlich auch zu Open World und zu, der Titel war, das ist zu viel, wenn Spiele zur Arbeit ausarten, daher.
Shownotes.
Genau, kommt auch nochmal in die Shownotes, ist nämlich relativ gut gemacht, auch von der Entwicklung her, sowohl Open World als auch so, was sind eigentlich Entwicklungen, so Ökonomisierung und so weiter und so fort. Aber er hatte zum Beispiel auch den Kritikpunkt, zum Beispiel, dass bei Assassin's Creed Odyssey es anscheinend teilweise so ist, dass du dann diese ganzen Nebenquests, Arbeitsquests, würde ich sie jetzt mal nennen, machen musst, um halt aufzuleveln. um an bestimmten Stellen quasi einfach in der Hauptstory fortzukommen. Und auch bei Spider-Man, was ich ja jetzt gerade gespielt habe, gibt es ja so diese Marken. Da hattest du ja in der Rezension auch schon mal drauf hingewiesen. Ich habe jetzt verstanden, wo da das Problem liegt mit diesen Marken, weil da ist es ja so, dass du bestimmte Nebensachen machen musst, um dann Marken zu bekommen. Also zum Beispiel eine Herausforderungsmarke, wo du dann zum Beispiel durch die Stadt schwingen musst und so einer Drohne hinterher fliegen.
50.000 verschiedene Marken, ja.
Genau, um dann einen bestimmten Anzug freizuschalten, eine bestimmte Fähigkeit hat, der dann wiederum im Kampf gegen die Gegner halt irgendwie praktisch ist. Und das fand ich auf der einen Seite reizvoll, zwischendurch ist es dann aber doch irgendwie repetitiv gewesen, weil das ist dann immer wieder die gleiche Herausforderung, fliege dieser Drohne hinterher. Es war nicht ganz so extrem, aber das ist sowas, wo ich sagen muss, das finde ich nicht so toll. Aber dass ich ein Spiel abgebrochen habe, weil es mir zu viel geworden ist.
Habt ihr Erfahrungen mit Fallout? Fallout, ich musste gerade an Fallout 4 denken, denn da ist es ja tatsächlich so, Fallout 4 ist nicht nur wahnsinnig groß und hat wahnsinnig viel, was man irgendwie tun kann und sammeln kann und Quests, die man abschließen kann und dann kann man seine Basis aufbauen und dann kann man craften und so weiter, sondern das Menü ist auch noch, das, oftmals Inventory Management ist ja dann oftmals so ein Problem. Inventory Management ist ja auch nichts anderes als eine Sortierarbeit, ja? Ob du jetzt irgendwie Dateien auf deinem Desktop sortierst oder in irgendwelchen Ordnerstrukturen oder eine Excel-Tabelle oder eben ein Inventar von Fallout 4, da ist Excel noch komfortabler. Und also da ist wirklich, da habe ich irgendwann gedacht, mir reicht's tatsächlich, dann immer irgendwie rumzulaufen, alle Sachen einzusammeln, dann kannst du deinem Hund noch was geben, damit der noch ein bisschen was tragen kann quasi und dann immer wieder diesen Loop zu haben, das hat mich irgendwann tatsächlich gestört. Also weil es auch so unkomfortabel und so repetitiv war, trotz der Tatsache, dass ich Fallout eigentlich mag, hat es mich nicht fesseln können, um für seine 4000 Stunden Spielzeit.
Was ich tatsächlich irgendwann nicht mehr weitergespielt habe, war Minecraft. Weil da kam ich mir bescheuert vor, als ich damals in meiner Studiowohnung saß und irgendwie wunderschöne Gebäude gebaut habe und so weiter. Und dann irgendwann hinter mich guckte und dann so, jetzt habe ich irgendwie 4 Stunden Minecraft gespielt, aber meine Wohnung sieht aus wie Sau. Also das macht doch jetzt irgendwie keinen Sinn. Ich kümmere mich gerade mehr um so eine digitale Blockhausbude, als jetzt irgendwie um meine Wohnung. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen, eher mich mit meiner Wohnung nochmal stärker auseinanderzusetzen. Das artet halt oft in Arbeit aus, Minecraft.
Liebe Leute da draußen, welche Spiele habt ihr möglicherweise abgebrochen, weil sie zu sehr workified waren? Beziehungsweise, was haltet ihr? Mich würde sehr interessieren, was ihr von diesem Gedanken haltet, dieser Rollenbindung an sozusagen Erwerbsarbeit, an berufliche Rollen. Ja, das interessiert mich sehr. Ihr könnt uns gerne diesbezüglich einen Kommentar dalassen, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht beispielsweise oder auch gerne auf Facebook oder auf Twitter uns einen Kommentar zusendet. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht gerne auf Steady, beziehungsweise eigentlich ist es besser, wenn ihr direkt auf pixeldiskurs.de geht und am unteren Bildschirmrand den Unterstützt uns-Button klickt, denn dort könnt ihr dazu beitragen, dass hier die Mikrofone am Laufen bleiben und wir unseren Podcast quasi eigenständig finanzieren können. Ihr könnt uns gerne natürlich auch abonnieren, bewerten und rezensieren auf Apple Podcasts, auf Spotify. Ihr könnt mir wie immer eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.